Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht.
Tada!
Tada, guten Abend, lieber Sören.
Hallo Philipp, nicht viel. Ich bin immer noch etwas angeschlagen. Quasi so wie in der letzten Folge, nur diesmal auf dem Weg der Besserung.
Hat sich danach dann so richtig niedergestreckt sozusagen.
Ja, ich habe ja wichtige Termine gehabt, die ich unbedingt noch durchziehen wollte. Und manchmal ist es mit erhöhter Temperatur dann doch nicht so die beste Idee. Aber ich habe noch 3 Tage durchgezogen und habe das Wochenende und die folgenden 2 Tage genutzt, um viel zu schlafen und mich zu erholen.
Um krank zu sein, so wie das der vorbildliche Arbeitnehmer im 21. Jahrhundert macht.
Genau, immer Wochenende oder Urlaub.
Genau, also ja, krank ist man höchstens mal am Wochenende.
Mhm.
Ja, wonderful.
Und bei dir?
Bei mir ist alles gut, der Winter ist da.
Der Winter ist da, ja.
Freut mich sehr, gestern Morgen war alles zugeeist hier. Es geht jetzt los, also ich rieche schon den Schnee. Ich habe den Schlitten schon aus dem Keller nach oben sehr transportiert. Gut. Ich werde jetzt bald die Kufen einwachsen und ich hoffe auf einen starken Winter. Der Sommer war stark, gerade zuletzt, und jetzt hoffe ich auf einen starken Winter. Herbst, viele Leute mögen ja so sehr den Herbst, ich mag ihn nicht. Das ist für mich, ist für mich nichts Halbes und nichts Ganzes.
Genau.
Also ich könnte auch gut mit 2 Jahreszeiten, Sommer, Winter. Und zwar im Extrem.
Also heute schneit's noch und morgen haben wir dann 23 bis 28 Grad. Ja, gehe ich mit. Wie ist das? Du bist ja umgezogen. Kannst du jetzt dann mit dem Schlitten zur Arbeit fahren? Oder?
Also ich habe tatsächlich die Langlaufloipen beginnen an meiner Haustür tatsächlich.
Sehr gut. Ja,
das ist.
Ja.
Ich warte jetzt wirklich nur noch, dass es endlich losgeht. Und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, die vielleicht heute zum ersten Mal, ich glaube, das kommt ja dann durchaus auch mal vor, dass Menschen zum ersten Mal in so einen Podcast reinhören und diese Folge anklicken. Ihr seid richtig gelandet. Es geht um das Gesundheitswesen. Wir sind keine Meteorologen und wir sind auch keine Wintersportler. Wir besprechen Dinge aus dem Gesundheitswesen und das machen wir heute wie eh und je wunderbar weitersuchen.
So sieht's aus.
Heute haben wir nämlich ein echtes Multitalent bei uns in der Sendung, Dr. Anne Heinz.
Aber sowas von, Philipp. Die Frau kann nicht nur Zähne heilen, sondern auch Songs schreiben, Bücher verfassen und sogar einen eigenen Podcast betreiben. Das klingt fast so, als ob ihr Tag mindestens 25 bis 28 Stunden hat.
Wir sind gespannt, wie sie das alles unter einen Hut bringt. Vielleicht hat sie ein Geheimrezept für uns.
Oder vielleicht eine magische Zahnbürste, die das alles möglich macht. Aber eins, liebe Hörerinnen und Hörer, ist sicher. Heute wird es bunt und spannend. Anne Heinz, wir sind bereit für deine Geschichten.
Hi, ich freue mich auf euch.
Hi, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Fragen.
Sehr schön. Schön, dass du da bist, liebe Anne. Magst du dich einmal selbst unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
Hi, mein Name ist Anne. Ich bin Kinderzahnärztin und habe vor 2 Jahren die erste Märchenzahnarztpraxis Deutschlands gegründet, in denen wir im Prinzip Kindern die Angst vor dem Zahnarzt nehmen möchten. Nebenbei bin ich Investorin, Buchautorin und meine große, große Leidenschaft ist die Musik. Ich sage immer, ich bin eigentlich Entertainer am Zahnarztstuhl und auf der Bühne. Und nebenbei bin ich auch noch Podcasterin. Wir haben nämlich auch einen tollen Podcast, Küsst und Kiez. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir dieses Podcast-Format heute hier sozusagen weiterführen mit euch. Jungs, auf geht's.
Fangen wir damit an, wo du jetzt auch mit begonnen hast, mit der märchenhaften Zahnarztbahn, dem Dentiland. Mhm. Sagst du Dentiland, Dentiland?
Dentiland.
Dentiland. Mhm. Dentiland. Erzähl uns doch bitte mehr darüber. Was macht diese Zahnarztpraxis für Kinder oder auch für Eltern so besonders und was macht sie vor allen Dingen so märchenhaft?
Wenn du Dentiland betrittst, dann riecht es erstmal nicht nach Zahnarztpraxis, sondern dich erwartet ein frisch gelüftetes Märchenschloss, was nach Vanille und Bergamotte riecht. Dann wirst du märchenhafte Disney-Musik im Hintergrund hören und alles da drin erinnert viel, viel mehr an ein Märchenschloss und überhaupt gar nichts erinnert an den Zahnarzt. Meine Rezeptionistin, die vorne die Direktorin des ersten Eindrucks auch genannt wird, sitzt in einem Mickey-Maus-Kostüm vorne und ich behandle im Elsa-Kostüm. nichts, was gruselig ist für Kinder und was man irgendwie mit dem Begriff Zahnarzt oder Arzt assoziiert, findet ihr bei uns. Und wir verwenden auch eine ganz spezielle Kindersprache. Also es gibt dann nicht den Sauger, sondern den Schlürfi. Und es gibt dann zum Beispiel keinen Bohrer, sondern der heißt Rudi Rumpel. Und so haben wir wirklich uns ein komplettes Konzept überlegt, was einfach, ich sag mal, dieses ganze Thema Angst vor dem Zahnarzt eigentlich versucht zu verhindern, bevor es überhaupt entsteht. Oder wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, den Kindern, die traumatisiert sind, auch wieder die Angst zu nehmen.
Großartig.
Vielen Dank.
Wie kommt man auf so eine Idee?
Ich bin schon immer ein riesengroßer Disney-Fan und wollte als kleines Kind immer nach Disneyland fahren. Und das konnten sich aber meine Eltern damals nicht leisten. Und als ich meinen Mann kennengelernt habe, hat er mir zu Weihnachten eine Überraschung geschenkt. Und zwar mit Anfang 30, ein Wochenende im Disneyland Paris. Und dann bin ich da im Prinzip angekommen in Paris auf dieser Mainstage oder Main Street besser gesagt. Und da lief gerade eine Parade. Und ich selber habe mich so gefreut und ich war so emotional bewegt, dass ich einfach geweint habe. Und dann habe ich mich umgeschaut und habe gesehen, dass es den Kindern um mich rum genauso ging. Und zwar vor Freude haben die wirklich geweint und waren einfach so happy. Und ihr müsst wissen, mein Mann, der hat Krebs im Stadium 4, also der leidet an einem Sarkom. Und ich habe ganz, ganz viele Krankenhäuser von innen gesehen, einfach durch diese Erkrankung mit ihm und natürlich auch durch meine ärztliche Tätigkeit. Und ich habe immer festgestellt, dass das Ambiente, vor allem für Kinder, in vielen Fällen einfach echt gruselig ist. Und ich habe mir so überlegt, das kann es doch irgendwie nicht sein. Das muss man doch irgendwie mal anders denken. Da muss man vielleicht auch mal Gesundheit anders denken, ohne dass das ein Vorwurf jetzt ist, den Krankenhäusern gegenüber. Ich weiß, was die für einen Kostendruck haben. Aber ich habe mir überlegt, hey, das wäre doch eigentlich total schön, wenn man gerade so palliativ betreute Kinder wirklich mit schweren Erkrankungen in einem Ambiente behandeln könnte, was eher an ein Märchen erinnert als an ein kaltes Krankenhaus. Und so ist eigentlich meine Idee entstanden, irgendwann mal Hero Town zu bauen. Also eine ganze Stadt, die aussieht wie ein Disneyland. Und dann gibt's halt am Eingang nicht irgendwie die Krankenkassenkarte, die abgegeben wird, sondern dann gibt's halt eine goldene Eintrittskarte. Und dann geht man erstmal in den Kostümverleih und sucht sich sein Superheldenkostüm aus. Und dann gibt's keine Chemotherapie, sondern Superheldenkräfte. Und der Arzt hat halt vielleicht eine Clownsnase auf. Und ich glaube, und das haben ja mittlerweile auch schon viele sozialpädagogische Studien belegt, dass auch das Ambiente ganz, ganz viel zur Heilung beitragen kann. Und wenn man dieses ganze Konstrukt jetzt noch weiter denkt, also nicht nur dahingehend ganzheitlich denkt, was das Ambiente angeht, sondern auch die Ernährung vielleicht schafft, nicht auf das Krankenhausfutter, und ich muss es ehrlich so nennen, sondern dann eine richtige tolle Bioernährung im Krankenhaus zu etablieren. Dann vielleicht auch mal tolle Arbeitsverhältnisse für die Pflegekräfte zu etablieren, dass die halt nicht 40 bis 80 Patienten gleichzeitig betreuen, sondern dass man da Arbeitsverhältnisse schafft, die wirklich auch für die Menschen im Medizinwesen tragbar sind und auch langfristig tragbar sind. So hatte ich mir überlegt und so war mein Wunsch, sowas zu konzipieren, was trotzdem aber sich wirtschaftlich irgendwie ertragen muss, ja. Aber nicht, um damit Gewinne zu erwirtschaften, sondern einfach nur, was sich trägt. Das war das Ziel. Und dann bin ich auf Investorensuche gegangen und die haben mir eigentlich immer die gleiche Antwort gegeben. Wir brauchen erstmal einen Proof of Concept. Du musst erstmal zeigen, dass das überhaupt funktioniert und dass das nicht ein Gehirngespinst ist. Naja, und dann hatte ich Glück, ich hatte Zahnmedizin studiert und dachte mir, na komm, machen wir eine Kinderzahnarztpraxis, ne? Dann probieren wir es doch da einfach mal so. Und dann habe ich das komplett eigenfinanziert gemacht. Ganz, ganz viel selber Hand angelegt, mit Freunden ganz viel gemacht und hatte glücklicherweise schon so ein bisschen soziale Reichweite, dass ich halt auch einfach manche Sachen mit Kooperationen machen konnte. Und dann haben wir die erste Märchenzahnarztpraxis Deutschlands gegründet und jetzt knapp 2 Jahre später habe ich den Proof of Concept und jetzt ist der nächste Step dran.
Mega. Ich kann nur euch allen da draußen wärmstens empfehlen, googelt das Dentyland, guckt es euch an. Es ist wirklich der Hammer, allein dieser Eingangsbereich. Ich finde diesen Schrank aus den Chroniken von Narnia, glaube ich, ne?
Genau.
Mega, das ist wirklich, es ist echt der Hammer.
Vielen lieben Dank. Danke.
Ich könnte jetzt noch 2 Stunden weiter schwärmen, aber du sollst hier erzählen, nicht wir.
Ja, aber gerade hören, wo du jetzt hier gerade im gesamten Dachraum Werbung fürs Dentyland machst, wie weit fahren denn die Patienten zu euch hin mittlerweile?
Also wir haben natürlich den Großteil aus der Region, das muss man schon sagen. Ich würde sagen 60%. Dann nochmal 30%, würde ich sagen, kommen aus ganz Deutschland und 10% fliegen wirklich aus der ganzen Welt hin, aus Dubai, aus Russland. Die kommen wirklich von auch weiter her. Das sind dann halt oft wirklich die Patientenfälle, die ganz dramatische Verläufe haben und die eigentlich auch gar nicht mehr Arzttermine bekommen, wo die Kinder abgewiesen werden. Wir haben auch viele Kinder mit Besonderheiten, die von den hausärztlichen Kollegen einfach nicht behandelt werden können. Da fehlt einfach die Zeit im Praxisalltag und die kommen oft zu uns und nehmen da auch viele Stunden Fahrt oder Flug sogar auf sich.
Mhm. Du hast in einem Video, glaube ich, gesagt, du hattest ein Kind, das hat 4 Stunden gebraucht, bis es freiwillig den Mund aufgemacht hat.
Genau, also so eine Fälle sind keine Einzelfälle. Bei uns gibt's halt einfach die Regel No Pressure. Also es wird kein Kind festgehalten, wir geben Halt. Die Eltern dürfen Halt geben, aber es darf nicht festgehalten werden. Ne, weil genau das löst halt einfach das Trauma aus. Und es gibt ganz, ganz viele Kollegen, die haben einen Begriff geprägt, der heißt Friendly Fixation. Und das mag für sie auch funktionieren und ich will das nicht verurteilen. Aber ich habe für mich einfach mal einfach für mich überlegt, wie würde ich es denn gern bei meinem eigenen Kind wollen? Und da möchte ich einfach nicht, dass das Kind festgehalten wird. Und das dauert dann halt manchmal einfach, bis ein Kind freiwillig versteht, okay, hier passiert mir nichts. Und die Zeit muss man dem Kind dann manchmal einfach auch geben. Will ich einfach hier sagen, wir sind ein Gesundheitspodcast, das soll nicht despektierlich anderen Kollegen gegenüber sein. Die haben ganz klare Zahlen, die die erreichen müssen. Die haben die Zeit dafür einfach nicht, 4 Stunden da rumzupimmeln. Ich sag's jetzt einfach mal so und zu warten, bis da die kleine Maus Lust hat, den Mund aufzumachen. Wir haben es halt so organisiert, dass es bei uns funktioniert.
Mega.
Aber wie organisiert man das?
Naja, man muss sich halt wirklich ein Konzept überlegen und so ein Konstrukt, was wir bauen, machst du nicht, um dir einen Ferrari zu leisten. Das muss man mal klipp und klar sagen. Wenn du das vorhast, dann machst du nicht so ein Bohai, sondern machst kleinere Zimmer, machst da irgendwie 3-4 Stück mehr rein und versuchst halt einfach anders das aufzuziehen. Ja, gibt ja auch Beispiele, mittlerweile die großen Ketten, die das so aufziehen. Das Konstrukt muss halt sein, dass es wirtschaftlich auf sicherem Bein steht und das funktioniert halt nur, indem du mit dem Patienten offen redest. Das heißt, wenn du Kassenpatienten hast und ihr habt mit Sicherheit vom Finanzstabilisierungsgesetz gehört oder Budgetierung, das heißt, um das vielleicht auch mal den ärztlichen Kollegen oder nicht medizinischen Kollegen kurz zu erklären, die gesetzliche Krankenkasse hat dieses Jahr ein Defizit von ungefähr 17 Milliarden, das hat sie aber eigentlich fast jedes Jahr und jetzt ist es so, dass sich clevere Leute überlegt haben, wir müssen halt einfach Geld sparen und das ist nun mal einfach so und dann muss man auch fairerweise sagen, da ist halt irgendwie ein Herz wichtiger als ein Zahn, also hat man angefangen bei der Zahnmedizin Einsparungen zu treffen. Das ist der Grund, warum viele Leistungen nicht mehr übernommen werden von der Krankenkasse, ist einfach so. Und jetzt muss man das im Prinzip damit erklären, dass manche Kollegen deshalb sagen, wir können jetzt kein, Entschuldigung, mein Hund meckert gerade mit mir, na komm auf den
Schuss. Olaf.
Der Olaf. Komm her. Jetzt ist es so, dass dann manche Kollegen sagen, na gut, jetzt warten halt Kassenpatienten 6 Monate. Das finde ich unethisch. Also vor allem bei Kindern finde ich es mehr als unethisch, wenn die Schmerzen haben und dann müssen die 6 Monate warten. Deswegen haben wir gesagt, pass auf, wir fragen am Telefon überhaupt nicht, ob es ein Privat- oder Kassenpatient ist. Das gibt's bei uns nicht. Aber wenn der Kassenpatient die gleiche Behandlung wie der Privatpatient haben möchte und das schlagen wir vor, dann gibt's halt eine kleine Zuzahlung. Und da klären wir vorher drüber auf und dann darf der Kassenpatient entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Und das funktioniert so gut, dass wir wirklich uns Zeit nehmen können für die Patienten, dass wir eine ordentliche Diagnostik haben. Die Krankenkassen kontrollieren in regelmäßigen Abständen immer unsere Zahnärzte und aber auch die Ärzte und prüfen dann auch, was wir so abrechnen und wie wir das machen. Und da haben wir dieses Jahr zum Beispiel ein Lob bekommen und das ist eigentlich total selten. Also da wurden wir gelobt von der Krankenkasse, weil wir das so korrekt gemacht haben. Und wie gesagt, mein Ziel war mit Dentident nie, eine Ferrari zu finanzieren. Ich bin Landmädchen, fahre auch einfach ganz normale Autos, auch keine Rolex, ich bin alles nicht so. Für mich ist Zeit das Allerwichtigste im Leben. Und deshalb, das ist einfach ein Herzensprojekt. Und genauso Hero Town ist einfach ein Herzensprojekt. Sowas hältst du auch nicht durch mit dem ganzen Gegenwind, den man da bekommt, wenn du da nicht 100% hinterstehst und mit dem Herzen dabei bist. Das müssen wir auch klipp und klar sagen, ne?
Mhm. Jetzt hast du eben selbst über den Next Step gesprochen und du hast jetzt nochmal Hero Town erwähnt. Gibt es da jetzt eine Verbindung zwischen dem Next Step und Hero Town? Also was ist der Next Step? Was planst du?
Hero Town. Also der nächste Step ist, dass Dandyland jetzt größer wird. Wir verdoppeln jetzt die Fläche im nächsten Jahr. Damit können wir kieferorthopädisch Kinder jetzt auch noch behandeln, was halt vorher bei uns in der Region, müsst ihr euch vorstellen, warten gerade die Kids ungefähr 6 bis 9 Monate auf einen Termin. Was halt echt krass ist, und das schaffen wir im nächsten Jahr, und ich sitze jetzt gerade an der Planung von Hero Town. Also da werden sozusagen, wird das erste Pitch-Deck jetzt gerade fertig gemacht, und dann gehe ich wieder auf Investorensuche, aber ich denke diesmal mit mehr Erfolg.
Ist Dandyland einzigartig in Deutschland oder, sagen wir mal, vielleicht auch global betrachtet, gibt es ähnliche Konzepte in den USA? Die fallen mir jetzt ein, das könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht da sowas schon in der Art und Weise praktiziert wird, oder gibt's das gar nicht?
Also in dieser Art und Weise so durchdacht gibt's das gar nicht, und das kann ich ziemlich sicher sagen, weil ich mir ganz viele Praxen auch weltweit angeschaut habe. Es gibt in Deutschland wunderschön designte Kinderzahnarztpraxen, obwohl ich der Meinung bin, wir haben die schönste, aber das muss ich auch sagen. aber es gibt ganz, ganz tolle Kinderzahnarztpraxen, die wunderschön designt sind, und es gibt aber auf der anderen Seite Praxen, die vielleicht nicht super modernes oder ein super schönes Design haben, wo aber einfach tolle Ärztinnen arbeiten. Und die auch, ich sag mal, diese Behandlungsstrategie verfolgen. Ich finde, es gibt in Deutschland aber keine Praxis, die beides so vereint, wie wir das machen. Und das macht uns, glaube ich, besonders. Ich habe ganz viele hochgeschätzte Kolleginnen, die wirklich das gleiche Behandlungskonzept so fahren wie wir. Aber wenn man jetzt deutschlandweit das vergleicht, und das kann ich schon relativ selbstsicher sagen, gehören wir zum absoluten Top-Notch, was auch die Qualität der Behandlung angeht. Vielleicht sogar weltweit, könnte man auch sagen.
Glaube ich. Da habe ich doch noch eine Frage. Eure Dienstkleidung, also du hast ja schon gesagt, du behandelst im Elsa-Kostüm. In dem Video sieht man die anderen Kostüme, das ist cool. Die kommen garantiert nicht von der Stange. Entwickelt ihr die selber, designt ihr die selber, oder gibt es sowas tatsächlich in Form von für Kinder, Krankenschwestern oder?
Also das gibt es. Es gibt auch Kasachs mit den Prints, gibt es schon zu kaufen. Wir hatten eine Zeit lang Gespräche, ob wir eine eigene Edition rausbringen. Aber das würde halt nur Sinn machen bei einer großen Stückzahl. Und auch hier offene Worte, die meisten Kollegen versuchen halt bei der Arbeitskleidung einfach kostengünstig einzukaufen, dass sie da einfach Kosten sparen. Und wir hatten das große Glück, dass wir halt einfach viel hier mit Kooperation machen konnten. Ne? Am Ende des Tages, kann ich ja ganz offen sagen, ist ja jede Praxis am Ende ein Unternehmen, was auch Gehälter zahlt und was halt auch finanziert werden muss. Und deshalb will ich das nicht immer so verurteilend darstellen. Das habe ich in der Vergangenheit oft gemacht. Und da habe ich mich dann über mich selber geärgert, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe da Kollegen diffamiert. Also es gibt Kollegen, und das muss man auch klipp und klar sagen, die haben nicht so viel Shishi in der Praxis, die sind aber trotzdem hervorragende Zahnärzte oder hervorragende Kinderzahnärzte. Und die versorgen aber vielleicht auch ein anderes Klientel, das muss man auch klipp und klar sagen. Ne? Also wir haben, und das kann ich ja mal auch offen darlegen, wir liegen nördlicher Rand Berlin, Wandlitz ist eine wunderschöne Gegend, die ist aber relativ einkommensstark, ne? Muss man auch sagen. Und es gibt aber auch soziale Brennpunkte, und ich habe so eine Hochachtung vor den Kollegen, die halt genau auch da tätig sind und genau auch da die Patienten abfangen, die jetzt auch gerade die Flüchtlingsströme abfangen und da wirklich Gas geben, und dass die jetzt vielleicht nicht 4 Stunden warten können, bis das Kind den Mund aufmacht, das muss man halt, also das finde ich, ist auch verständlich.
Absolut. Ja. Aber liebe Konzerne und Hersteller von Dienstkleidung, dann schlagt das halt bei den teuren oder vermeintlich günstigen drauf und macht die Kinderkleidung günstig. Es ist doch für einen guten Zweck.
Ja, also es macht total viel aus. Das muss man echt sagen. Die Arbeitskleidung bei uns macht ganz, ganz viel aus, was den ersten Eindruck einfach angeht. Es gibt ja den sogenannten Halo-Effekt. Das heißt, man hat mal vor ungefähr 20, 30 Jahren eine sehr bekannte Auto-Brand versucht, sexy zu machen. Und dann hat man eine Umfrage gemacht in der Gesellschaft und hat gefragt, hey, wie empfindest du denn dieses Auto? Das war so ein SUV, ja. Und dann haben viele gesagt, naja, robust, stabil. Die wollten aber, dass die Leute sagen, ist sexy. Also was hat man gemacht? Man hat da sexy Pin-Ups neben hingestellt, ja? Und dann hat man dieses Foto den Leuten nochmal gezeigt. Und was verbindest du? Ja, sexy. Und ja, das nennt man Halo-Effekt. Und genauso ist es auch in der Arztpraxis. Wenn du reinkommst, es riecht gut, es ist eine schöne Musik, der Arzt sieht gepflegt aus und riecht nicht nach Rauch oder im schlimmsten Fall Alkohol, dann hast du schon mal ein ganz anderes Vertrauensverhältnis, als wenn es da irgendwie total nach Zahnarzt riecht, dann vorne klingelt das Telefon, dann schreien da irgendwie 10 Kinder, dann hast du so ein Blutflatschen an der Wand. Naja, dann machen die meisten gleich Kehrtwende. Aber was ich erzähle, das hört sich jetzt krass an, aber es gibt's. Also das ist ja auch echt Alltag, gibt's ja wirklich, ne? Und das ist der sogenannte Halo-Effekt und in dem bedienen wir uns auch. Also unser erster Eindruck ist ganz, ganz wichtig für mich und für unsere Patienten.
Sehr cool.
Ja, ich kann das schon nachempfinden. Jetzt habe ich nicht unbedingt Angst vorm Zahnarzt, aber es ist noch gar nicht so lange her. Da waren bei mir, ich habe vielleicht noch ein paar Jahre geschoben mit meinen Weisheitszähnen und war auch mit über 30 dann habe ich mich dann dazu entschlossen oder habe mich überreden lassen, das machen zu. Und dann war ich in so einer großen kieferchirurgischen Praxis, die also wirklich ein Wirtschaftsunternehmen par excellence war, klar. Also ich weiß nicht, wie viele Ärzte dort gearbeitet haben, unfassbar viele Behandlungsräume. Aber umso mehr Ärzte du hast, umso mehr Patienten kannst du ja versorgen. Das hat man halt gesehen. Also diese Wartezimmer waren einfach voll. Jetzt war das aber konzentriert Kieferchirurgie. Das heißt, jeder, der da saß, hat keine Zahnreinigung bekommen, sondern jeder, der da saß, hat irgendwie dicke Backen, Speich lief, Blut lief rum und alle sind da rumgerannt ihren Tamponagen und also wirklich, also das ist dann schon so, also wenn du dann jemand bist, der irgendwie Respekt vor der Sache an sich hast, du kommst irgendwie 20 Minuten vor deinem Termin ran, dann kannst du dir schon mal angucken, wie du, also das dann die Aufregung, die Wartezimmer waren wirklich also mit Blick auch in die Flure rein, also du hast wirklich jeden, der aus dem Wartungszimmer raus ist, konntest du ins Gesicht gucken. Das ist schon, also wenn du dann Respekt vor der Sache hast, dann wird so richtig so die Nervosität und die Aufregung wird dann schon nochmal so richtig, dass du so ja maximal aufgeregt ins Behandlungszimmer reingehst.
Da würde ich doch eher lieber zu euch in den Märchenbaum gehen.
Ja, wir haben tatsächlich ganz viele Anfragen von Erwachsenen. Und das Ding ist, ich kann es halt einfach nicht abdecken, weil wir von den Terminen so ausgelastet sind. Das Einzige, was wir abdecken können, ist halt die Zahnreinigung für Erwachsene, die können wir auch für Angstpatienten abdecken und kontrollen. Aber bei der Behandlung schicke ich immer zum Spezialisten. Denn ich glaube, dass man nicht in allen Sachen super sein kann, sondern immer nur in einem ganz kleinen ausgewählten Kreis. Und bei uns ist es halt einfach die Kinderzahnerkunde, die Kieferorthopädie, also alles, was mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, da sehen wir uns als Experten. Aber alles, was dann Erwachsenenzahnerkunde betrifft, Implantologie zum Beispiel, da würden wir dann halt auch zu Fachexperten schicken.
Das ist so cool. Es ist wirklich, es ist sau cool. Es ist schade, dass es das nicht öfter gibt in Deutschland.
Ja.
Ich dachte, sage ich euch ganz ehrlich, dass das sofort kopiert wird. Wir haben ja sofort das branden lassen und sofort schützen lassen. Und es gab nur eine einzige Kollegin, die halt einfach halt auch ihre Praxis so ähnlich bauen wollte. Aber sonst, es ist, und ich habe da mit meinen Theaterbauern letztens lange drüber philosophiert, warum es keiner macht. Und es ist halt tatsächlich so, dass es einfach günstiger ist, es nicht zu machen. Also man muss ja ehrlich sagen, der Behandlungsbedarf ist ja trotzdem da. Die Patienten kommen ja trotzdem. Und im Prinzip hat der Arzt davon keinerlei Vorteile. Es hat halt nur der Patient Vorteile. Und das ist es manchen halt einfach nicht wert. Das muss man auch sagen. Und wie gesagt, ohne dass ich das jetzt verurteile.
Also ich war letzte Woche in einem Hotel, Philipp, ähnlich wie deine Erfahrung gerade. Ich konnte nämlich gegenüber, also es war eine Straße und gegenüber war ein relativ altes Gebäude mit riesigen Fenstern. Und als ich eingecheckt bin, dachte ich so, okay, da drüben alles dunkel, was ist das? Und am nächsten Morgen habe ich es dann gesehen. Ich habe nämlich die Gardinen aufgemacht und habe in, ich glaube, 7 oder 8 Behandlungszimmer nebeneinander, die alle identisch mit Neonlicht und auf jedem Stuhl lag einer oder eine und hatte gerade irgendwelche Behandlungen und ich dachte auch so, also alleine, ja, die können noch so eine gute Qualität machen, aber das von außen.
Horrorvorstellung für mich, sehr ehrlich. Oh.
Da kriege ich nicht hin.
Ich war letztens für mal ich bin da reingekommen, ey, das hat gerochen. Ich dachte mir, boah, ich mache gleich Kehrtwende und gehe wieder raus. Es war so ekelhaft. Ich weiß ja, das ist einfach Sauberkeit und Desinfektion, aber meine Güte, Duftkerze rein, Duftlampe, was weiß ich, Raumspiel. Lüften.
Ja, genau. Und da gibt's heutzutage ja nun wirklich so viele Möglichkeiten. Also ich meine, jeder bessere Supermarkt bedient sich irgendwie irgendwelcher Duftnoten, um Käufe zu animieren und so weiter. Ja.
Aber wie gesagt, der Zahnarzt und auch der Arzt, der hat in seinem Studium sich vorrangig auf die Patientenbehandlung damit beschäftigt. Wir haben ja eigentlich auch keine Vorlesung zur Psychologie in der Zahnmedizin, obwohl das so wichtig wäre, dass wir uns mit Zahnarzt auseinandersetzen. Gibt ja bei uns im Studium nicht. Und wir haben auch keine betriebswirtschaftliche Vorlesung. Also man kann, wenn man möchte, das zusätzlich selber machen. Aber ansonsten sind wir eigentlich ganz, ganz oft ganz schlechte Unternehmer. Und gerade die fachlich total gut sind und die sich eigentlich nur auf den Stuhl konzentrieren wollen, wenn die sich selbstständig machen, haben die auf einmal ganz andere Themen. Mitarbeiterführung, irgendwelche Prüfungen, so viel Bürokram. Die wollen eigentlich nur behandeln und auf einmal werden die zum Unternehmer ungewollt. Ja. Und dann haben manche vielleicht Glück und finden eine tolle Praxismanagerin, die das dann übernimmt oder vielleicht einen tollen BWLer. Aber die meisten machen das irgendwie selber und das erzähle ich immer so exemplarisch. Ein ganz toller Zahnarzt, bei dem ich lernen durfte, wirklich eine Koryphäe, der ist einfach fachlich wow, also auch wirklich Weltniveau. Und der ist so unglücklich, weil er selbstständig ist. Und das wird aber Ärzten oft so eingeredet, du musst dich selbstständig machen, vor allem Zahnärzte. Mhm. Ne? Sonst bist du irgendwie kein richtiger Zahnarzt, wenn du nicht selbstständig bist. Und der wäre aber eigentlich an der Uni viel besser aufgehoben gewesen. Ne? Der hätte halt die Karriere schlechthin gemacht und hätte wahrscheinlich Weltrenommee bekommen und so. Der ist in Deutschland schon auch sehr, sehr bekannt. Deswegen sage ich den Namen auch nicht. Aber der ist ganz doll verzweifelt an dieser unternehmerischen Tätigkeit des Arztes. Und das ist halt einfach was, da machen das gerade die großen Investorenketten sehr schlau. Die setzen einen BWLer oben hin, einen Geschäftsführer, und verkaufen dann den Ärzten, hey, ihr müsst euch hier um nichts kümmern, wir kümmern uns um alles, ihr könnt einfach arbeiten. Und deshalb haben die einfach auch Erfolg, das muss man ehrlich sagen, weil viele Ärzte haben halt einfach keinen Bock, sich mit Zahlen zu beschäftigen. Die haben auch keinen Bock, mit dem Patienten über Kosten zu sprechen. Ja. Die wollen behandeln, die machen das auch wirklich vom Herzen gern. Und wenn ihr in so einer Praxis seid, wo ihr das Gefühl habt, da laufen am Tag 80 Patienten durch, dann liegt es daran, dass der Arzt einfach nicht verkaufen kann und nicht verkaufen will, sondern weil er einfach sagt, okay, ich mache lieber noch mehr Patienten in noch kürzerer Zeit, statt vielleicht mal zu sagen, hey ihr Lieben, ich mache weniger, ich nehme mir mehr Zeit, aber dann kostet's was. Ja. Nochmal, das ist nicht verurteilend gemeint, das ist halt einfach die Wahrheit.
Ja, ja. Und es gibt halt solche und solche Verkäufer. Ne? Also wir haben hier um die Ecke auch einen Arzt, der offensichtlich sehr gut läuft, die Zahnarztpraxis, und der verkauft auch sehr gut. Ich glaube, ich war einmal bei ihm und ich hatte das Gefühl, der verkauft mir ganz viel, verkauft es mir auch sehr gut mit Mäppchen hier und Angebot dort und tralala. Aber letztendlich das, was er an Behandlung gemacht hat, das hätte ich wahrscheinlich vor meinem Spiegel zu Hause besser machen können. Also es ist zum einen eine sehr unangenehme Art zu verkaufen, weil er halt immer so gleich die breite Palette verkaufen wollte, ohne wirklich gut zu beraten gefühlt, und dann eben noch eine schlechte Behandlung dazu. Das ist dann so, ich sage, ja, okay, danke, das war einmal.
Das ist halt einfach so schade. Ich sag's immer so, ich verkaufe nicht, sondern ich kläre einfach auf.
Ja, genau. Und
übrigens als Zahnarzt mit Kassenzulassung auch dazu verpflichtet, immer die Kassenvariante auch anzubieten. Jetzt muss man sagen, die Leistung der gesetzlichen Krankenkasse ist wirtschaftlich zweckmäßig ausreichend. Das entspricht der Schulnote 4. Das reicht manchen Menschen aus. Und dann ist das auch okay. Und eine reine Schmerzbehandlung mag damit auch funktionieren. Ne, Zahnziehen zum Beispiel übernimmt die Krankenkasse. So, wenn du jetzt aber irgendwas über diese Schulnote 4 hinausgehen möchtest, ich sage jetzt mal eine Frontzahnfüllung, die halt nicht aussieht wie ein Tic-Tac, dann musst du halt zuzahlen. Das ist halt einfach als Kassenpatient so. Und da kann man es sich ja selber total leicht machen. Und das ist eigentlich ein echt guter Tipp, schließt doch einfach eine Zahnzusatzversicherung ab. Dann habt ihr einfach diese Diskussion nicht, und absolut offen und ehrlich, wenn ihr das Gefühl habt, da ist einer, der einfach seinen nächsten Ferrari finanzieren will, hey, da würde ich auch Kehrtwende machen und einfach gehen. Und wenn ich das Gefühl habe, hey, ich werde hier richtig gut aufgeklärt, da geht jemand vernünftig mit seinen Mitarbeitern um, die sehen nicht völlig abgearbeitet aus, sondern hier ist Ordnung, hier ist Ruhe, man sieht, hier ist eine Sauberkeit, ne? Also es ist einfach ein harmonisches Miteinander und er bietet mir verschiedene Alternativen an und ich darf eigenverantwortlich entscheiden, was ich mir wünsche, dann würde ich mich wohlfühlen. Und dann würde ich mich, aber nur ich selber, wahrscheinlich immer für die hochqualitative Variante entscheiden, weil ich glaube, wenn man bei der Gesundheit spart, zahlt man am Ende zweimal. Aber das entscheidet jeder für sich und ich finde, das sollten wir Ärzte den Patienten auch nicht abnehmen, sondern es muss jeder für sich selber entscheiden, was bin ich bereit zu investieren in meine Gesundheit und was nicht. Und etwas, was ich wahnsinnig verurteile, ist, wenn man an Krankheit verdient. Da ist leider unser Gesundheitssystem so ein bisschen Krankheitssystem geworden. Das heißt, ein Arzt verdient daran, wenn du krank bist. Und das führt leider dazu, das kann man ja auch mal offen und ehrlich sagen, dass manchmal übertherapiert wird. Und das führt aber auch dazu, dass manchmal mit Absicht schlechte Behandlungen gemacht werden, um dann eine Folgebehandlung zu verkaufen. Und wenn ihr so ein Gefühl habt, ne, weil du das gerade angesprochen hast, ey, da wäre ich auch sofort weg. Ja. Wenn du aber, das kann man ja, finde ich, immer ganz gut heute, es gibt ja einfach digitale Medien, wenn du einfach mal bei Google Rezessionen durchliest, wenn du vielleicht einfach auch mal im Bekanntenkreis rumfragst, dann kriegt man eigentlich schon super Feedback. Und so würde ich das bei allen Ärzten machen. So mache ich das persönlich ja auch bei mir. Ne? Ich bin privatversichert, da wird natürlich auch mal ganz gern probiert, was kann ich alles machen. Aber wenn da halt wirklich ein Facharzt vor mir sitzt, also gutes Beispiel, ich war vor kurzem bei der Frauenärztin und die fragt mich, wollen wir gleich das und das mitmachen? Dann gibt sie mir die Freiheit zu entscheiden. Dann sage ich, ja, am liebsten gleich alles, was geht. Super, dann würde ich jetzt alles einmal abtesten. Ich so, ja, okay, gerne. Die hat sich super Zeit genommen. Das war eine Top-Praxis. Die hat sich einfach richtig Mühe gegeben. So, und jetzt hatte ich euch ja von dem HNO erzählt, wo ich vor kurzem war. Da war schon die Rezeptionskraft super unfreundlich. Die ganze Praxis hat gestunken.
Ja.
Er war super nett, kann ich überhaupt nichts sagen, aber ich hatte so das Gefühl, so richtig Bock hatte der eigentlich auch nicht. Der wollte irgendwie nach Hause. Und das sind halt so, und da habe ich dann auch gesagt, na gut, komme ich hier nochmal her? Wahrscheinlich eher nicht. Und bestimmt auch ein toller Arzt. Aber da hat so das Ganze rundherum für mich einfach nicht so gepasst.
Ja.
Und hätte er aber angefangen, wir operieren jetzt hier und das und tralala, da hätte ich wahrscheinlich auch Kehrtwende gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Also
ja, absolut.
Wir sollten in so einer Situation, das gebe ich jedem Patienten mit, auf unser Bauchgefühl hören. Und jeder Arzt, das hat mein Ex-Mann immer gesagt, jeder Arzt bekommt die Patienten, die er verdient. Und jeder Patient bekommt aber auch den Arzt, den er verdient. Wenn ihr eine Miesmuschel seid, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn euer Arzt genauso ist.
Ja.
Wenn ihr zuckersüß seid, richtig nett. Ich kenne keinen Kollegen, wenn man wirklich mal irgendwie knapp bei Kasse ist und man geht zum Kollegen und sagt, oh, Mensch, ich bräuchte das, aber es funktioniert gerade nicht. Kenne wirklich keinen Kollegen, der nicht sagt, na komm. Komm, machen wir jetzt, bringst eine Packung Pralinen mit. Kommt jetzt drauf an, was, ne? Wenn ihr da was weiß ich, wird er nicht sagen, Packung Pralinen. Aber, ne?
Oma, 8 Implantate.
Gold. Ja.
Aber wenn eine Mama kommt irgendwie mit einem Kind, die ist alleinerziehend oder so, Mann, meine Güte, da schreibe ich gar keinen Kostenvoranschlag. Ich sage, komm, mehr machen wir so. Und das ist das, warum die meisten von uns eigentlich Medizin oder Zahnmedizin studiert haben, weil wir Menschen helfen wollen. Das ist total egoistisch. Das Einzige, warum wir das machen, sage ich euch ehrlich, ist danach dieser Moment, und das ist einfach was, was mich so glücklich macht, deswegen sage ich, ich bin Entertainer. Wenn danach eine Mama heulend auf dem Stuhl sitzt und sagt, das habe ich ja noch nie erlebt. Ach, ist das schön. Und dann hat die so Tränen in den Augen, dann denke ich mir immer, du Geile. So, wieder Ego-Stück gewachsen. Ne?
Absolut.
Und geht ganz vielen Kollegen so, die sagen, ach, scheiße, aber drauf, was für ein Auto ich fahre. Na klar wollen wir auch vernünftig ein Auto fahren und unsere Rechnung alle zahlen. Aber eigentlich, grundherum geht es uns darum, irgendwie Menschen zu helfen. Ist wirklich so.
Ja, und das ist, glaube ich, das Ding, was das Gesundheitswesen allgemein wirklich sehr gemein hat. Also Philipp und ich sprechen da ja auch immer wieder drüber. Und wir sind beides gelernte Pflegefachkräfte. Und wir sagen auch immer wieder, dass der eigentliche Lohn ist eben dieses, was du gerade beschreibst, so, ne? Diese Momente, die man erntet, die Dankbarkeit und so weiter, das ist genau der eigentliche Lohn.
Ja. Also Riesenrespekt. Ich kriege das ja gerade mit meinem Mann mit, weil wir da jetzt in der Pflegestube sind. Also was ihr leistet, Hut ab, wirklich. Da, wenn wir jammern, da denke ich mir immer, bloß Hals, Maul, wirklich. Wenn da ein Arzt rummeckert, wenn ich erlebe, was Pflegekräfte leisten, was die MFAs, ZFAs leisten, wirklich Hut ab, ganz toll. Und auch da muss man sagen, leben wir im absoluten Krankheitssystem. Es kann halt einfach nicht sein, ich spreche das jetzt einfach so offen an, es kann halt einfach nicht sein, dass ihr da mit Löhnen nach Hause geschickt werdet, die unterirdisch sind. Und das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Und in der Covid-Pandemie wurdet ihr applaudiert, aber am Ende hat dann irgendwie das zu nichts geführt und hat halt irgendwie auch nichts gebracht. Ne? Also ein Applaus ist nett und ein Dank ist auch nett, aber da hätte man ja auch mal umdenken können und sagen können, so, und jetzt müssen wir das Ganze mal anpassen. Aber solange, und da beginnt so ein bisschen der Fisch am Kopf zu stinken, solange wir so einen Gesundheitsminister haben, das muss man auch ehrlich sagen, und die davor waren ja irgendwie alle auch nicht so wirklich besser. Ich hoffe da auf die Zukunft. Solange wir so jemanden haben, solange wir Versicherungen haben und so viele verschiedene Versicherungen, die Millionen, fast Milliarden ins Marketing stecken, was ja einfach unheimlich viel kostet. Also wenn wir uns mal überlegen würden, und die Idee werfe ich jetzt einfach mal in den Raum, schlaue Menschen können die gerne weiterentwickeln, hatten die bestimmt auch schon, wenn es einfach eine einheitliche Versicherung für alle gäbe. Ne? Und die würde einfach komplett eine Grundversorgung abdecken und dann kann man selbstständig entscheiden, was möchte ich dann noch zusätzlich mit drin haben. Was meint ihr, was das schon an Gesundheitswesen, dass das unser Gesundheitswesen schon entlasten würde? So, und dann zweiter Schritt wäre, im Unterricht, in der wirklich schon in der ersten Klasse gäbe es ein Unterrichtsfach Gesundheit. Und da geht es darum, Bewegung, gesunde Ernährung und auch, ne, gerade Mindset, also auch mentale Gesundheit. Wenn wir sowas in der Schule lernen würden, wenn es dafür Freiräume an den Arbeitsplätzen noch mehr gibt, ich finde, die Tendenz ist ja schon in die Richtung. Was meint ihr, wie wir unser Gesundheitssystem entlasten können? Aber was machen wir? Wir bauen uns eine Gesellschaft aus überarbeiteten, kurz vorm Burnout stehenden Leuten. Ist ja einfach so, ne? Ja. Wir schießen die Leute gegen die Wand, das ist doch abartig. Dann ballern wir die mit Low-Quality-Food voll. Ne? Das Einhorn ist nicht auf dem Apfel, das Einhorn ist auf der zuckerhaltigen Komplexpacken drauf. Naja, also ich meine, wie schwer willst du es den Eltern machen? Ja. Also ne, irgendwie, ich habe das Gefühl, und das soll jetzt hier nicht ein Aluhut-Podcast werden, aber ich habe so das Gefühl, es verdienen einfach zu viele Leute daran, wenn Leute krank werden. Und es ist zu wenig wirtschaftlich interessant, wenn Leute gesund bleiben. Und das ist einfach was, da müsste sich was tun. Und ich freue mich darauf. Es gibt viele Menschen, die sehr, sehr gerade daran sind, sowas zu fördern und zu fordern. Und ich freue mich darauf, wenn ich sowas auch unterstützen kann.
Sehr cool.
Das ist krass, jetzt hast du nahezu alle Pain Points des Gesundheitswesens in einem Absatz.
Genau, mal kurz runterge.
Aber es ist schon Wahnsinn. Und ein Ansatz ist ja auch der, den hast du auch kurz erwähnt, ist ja auch, und das, was ich auch noch nie verstanden habe, ist, warum nicht mehr in präventiven Ansätzen auch Geld in die Töpfe reingeschmissen wird. Also das, weil Prävention am Ende auch, also auch an Prävention kann man verdienen. Absolut. Auf der einen Seite die Leistungserbringer.
Das ist unser Konzept. Du hast in einem Satz unser Konzept beschrieben. Wir verdienen an Prävention. Ja. Ganz einfach, ne? Also wir verkaufen Prophylaxe. Das ist die Vorbeugung von Löchern. Das ist das, was wir dem Patienten verkaufen, ne? Ja. Da dürfen die selber entscheiden, ob sie es wollen oder nicht. Aber, und da, also das heißt, ich freue mich, wenn die Leute gesund sind. Ja. Und das ist einfach was, weiß ich nicht. Ich will das nicht den Ärzten vorwerfen, weil ich weiß, wie hoch bei manchen der finanzielle Druck ist. Und ich weiß, wirklich, kann ich euch ehrlich mal auch Insider sagen, ich betreue auch manche Praxen, die gehen teilweise auch als Inhaber irgendwie mit 3 brutto nach Hause, ne? Mhm. Und ackern aber 60 Stunden auch. Also da erzähle ich euch ja nichts als Pflegekräfte, ja. Aber die haben halt auch nochmal 6 Jahre studiert. Und dann denkst du dir schon so als Arzt, geil. Und kriegen dann halt noch irgendwie unfreundlich Patienten. Brauche ich euch auch nichts erzählen, kennt ihr auch alles. So, und dann, da läuft doch irgendwie was schief, ne? Also wenn du körperlich so einen anstrengenden Job machst, wie auch ihr, da muss doch einfach finanziell mehr drin sein, als gerade so alle Rechnungen zahlen können und gerade so eine Miete zahlen können von einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja. Das muss einfach mehr gehen. Und das kann ja auch nicht sein, dass gerade im Gesundheitswesen die höchste suizidale Rate herrscht, ja? Also da bringen sich die meisten Menschen um. Das kann man auch mal ehrlich so sagen. Und das hat Gründe. Und die Gründe müsste man mal irgendwie langsam auffangen, weil wir merken doch gerade, und ich ganz speziell und ihr bestimmt auch, dass es so nicht mehr lange gut geht. Die Leute, wir finden kaum noch Nachwuchs, wir finden kaum noch Leute, die Bock haben auf den Job. Und irgendwann wird es hier einfach Schweizer Verhältnisse annehmen, dass das komplett privatisiert wird. Und wer sich das nicht leisten kann, oder Ami-Verhältnisse, wer sich es nicht leisten kann, der kriegt keine Behandlung. Ja. Und da muss jetzt einfach was passieren. Und wisst ihr, was so doof ist? Ich habe Kollegen, die gehen gerade auf die Straße und die protestieren. Und da sage ich mal, das... Der protestierende Zahnarzt, wir hatten da Mitleid, ne? Da hat halt keiner Mitleid, so. Das bringt halt nichts. Eigentlich müsste man mal, aber das würde halt auch Menschenleben einfach kosten. Eigentlich müssten auch mal alle MFAs, Pflegekräfte, ZFAs mal auf die Straße gehen und sagen, und jetzt mal Feierabend. Ne? Ja. Auch mal an die ganzen Vorstände, auch die ganzen Krankenhausvorstände, müssten wir eigentlich mal richtig auf den Tisch kloppen und sagen. Aber das ist natürlich auch leicht gesagt aus meiner Position, die schön ihre kleine Praxis hat, ne, die da ihren Reibach macht mit anderen Geschäften, also Investorentätigkeit, da sitze ich natürlich auf dem hohen Ross und kann hier große Töne spucken. Da hängen ja immer ganz, ganz viele Sachen auch mit dran. Aber ich glaube, gerade Thema Gesundheitssystem, da muss einfach noch sau viel passieren, weil sonst, glaube ich, bricht es bald zusammen.
Das, glaube ich, das können wir alle so unterstreichen, wie du es sagst. Was mich trotzdem aber verwundert, ist, seit meinem ersten Tag im Gesundheitswesen dreht es sich eigentlich genau darum. Hm. Und das sind schon so Momente, wo ich manchmal auch wieder innehalte, weil ich das alles unterschreibe, was du sagst. Und das diskutieren wir hier auch wirklich fast wöchentlich. Und Dinge, mit denen Sören und ich und auch wahrscheinlich die meisten, die hier zuhören, sich schon unfassbar viel auseinandergesetzt haben. und auch eben immer diese schwarze Wand immer näher auf uns zurücken sehen. Das ist eigentlich jetzt bald müssen wir noch gegen die Wand laufen, ja. Bald müssen wir noch an den Punkt kommen, wo es nicht mehr weitergeht. Und seltsamerweise geht's aber immer weiter. Und zwar seit vielen, 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 vielen Jahren führen wir diese Gespräche und trotzdem sind die Pflegekräfte immer noch in den Einrichtungen, die Ärzte immer noch in den Kliniken, schieben immer noch 24-Stunden-Schichten, über 24-Stunden-Schichten. Die Menschen machen Fehler, weil sie übermüdet sind, weil sie überlastet sind. Die Menschen begehen Suizid, weil sie zu viel Stress und zu viel Anforderungen im Job haben, die sie nicht mehr bewältigt bekommen. Und trotzdem dreht sich dieser Motor immer weiter, was auf der einen Seite für den Motor spricht, der scheint ganz schön solide gebaut zu sein auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist halt...
Ja gut, aber gucken wir uns mal die Zahlen an. Also man kann ja schon ganz, ganz eindeutig sagen, dass die Statistik einfach zeigt, dass wir immer, immer weniger Arbeitnehmer haben. Ganz, ganz viele Kollegen von mir finden einfach keine Helferin mehr, können dadurch einfach, müssen sich die Ärzte untereinander assistieren. Ist jetzt nicht dramatisch, aber es wird irgendwann so sein, dass wir einfach gar keine Helferin mehr haben. Und wir haben jetzt durch unser Konzept natürlich großes Glück, dass sich viele bei uns bewerben. Aber es gibt wirklich ganz, ganz viele Kollegen, die finden niemanden mehr. Und es gibt auch Krankenhäuser, die finden niemanden mehr. Und es gibt auch ganz, ganz viele ärztliche Kollegen, die einfach kein Personal mehr finden. Der Beruf, Gesundheitswesen, alles, was darin stattfindet, wird einfach immer, immer uninteressanter. Und das zeigen die Statistiken. Und entweder wird die KI irgendwann so weit sein, dass das vielleicht davon übernommen wird, ne? Dass eine AI dann vielleicht einen Roboter steuert. Wer weiß. Oder es wird halt einfach so sein, dass ganz, ganz viele Praxen zumachen. Und das ist das, was wir gerade beobachten. Also es werden mehr Praxen geschlossen, als dass Praxen eröffnet werden. Und deshalb haben wir gerade auf dem Land eine massive Unterversorgung, sodass viele, viele Patienten monatelang auf einen Termin warten müssen. Muss man ja nochmal probieren, als Kassenpatient gerade beim Hautarzt einen Termin zu kriegen. Also mindestens 6 Monate Wartezeit in den meisten Fällen.
Und das ja nicht nur auf dem Land, sondern in der Großstadt ja genauso.
Genau, ne? Und das führt immer mehr dazu, dass sich Ärzte privatisieren. Aber was machen denn die Kassenpatienten, die sich das nicht leisten können? Ja. Die bleiben dann unten liegen, ne? Das muss man halt auch mal ehrlich sagen.
Wobei es auf dem Land natürlich
dramatisch
äußerst dramatisch ist. Und da kommen wir auch, wirklich auch in die nächste Stufe schon wieder rein. Das ist der telemedizinische Ansatz, der wirklich auch gepusht wurde über die Pandemie und da wirklich auch vorangetrieben wurde und auch von den Kassen. Und sobald die Pandemie für beendet erklärt wurde, hat man da wieder die Finanzierungsmöglichkeiten zurückgenommen. Also da geht man schon wieder die Schritte zurück. Guckt euch das Beispiel Psychotherapie an, wo es während der Pandemie möglich war, Psychotherapie online durchzuführen, wie geschickt. Also da gibt's auch Studien dazu, die belegen, dass die Effekte von Online-Psychotherapie mit denen von Vor-Ort-Therapie gleichzusetzen sind. Also das ist wirklich nicht schlechter. Ja. Das ist mittlerweile auch nachgewiesen und trotzdem ist es einfach wieder komplett zurückgekehrt zum Zustand vor Pandemie. Wir haben immer noch die Kassensitzproblematik, wir haben immer noch die Wartezeiten in der Psychotherapie. Ja. Wir haben immer noch tausende Menschen da draußen, die keinen Platz bekommen. Ja. Aber die Therapeuten, die gegebenenfalls diese Kapazitätslücken da irgendwie füllen könnten, aber es nicht dürfen, weil die Vergütungssysteme nicht zulassen. Das ist nur ein Beispiel, die Psychotherapie. Da gibt's so viele verschiedene Ansätze, die mit Telemedizin nicht mittlerweile dort Entlastung schaffen könnten. Es gibt so viele technische Hilfsmittel. Es gibt Blutdruckmanschetten, die mit einem Bluetooth mit Hardware verbunden werden können.
Ich gebe mal ein Beispiel, was einfach schon eine Arbeitserleichterung wäre. Ich bin investiert in eine Firma, die heißt Nelly. Und Nelly hat sich zur Aufgabe gemacht.
Nelly war schon bei uns.
Mega. Also ich finde die einfach genial, ja. Und die haben sich halt zur Aufgabe gemacht, die Medizin weiter zu digitalisieren. Dass du halt einfach nicht mehr auf Papier deinen Anamnesebogen ausfüllst, sondern halt einfach digital. Und damit sparst du ja nicht nur Papier, was schon mal ziemlich smart ist, sondern auch eine Arbeitskraft, die das Ganze einscannen muss. Mhm. Und gerade wenn wir davon sprechen, wir finden keine Arbeitskräfte und wir wollen die Leute entlasten, dann ist doch sowas so eine smarte Idee und das kostet nicht viel. Es kostet viel weniger als die Arbeitskraft, ja? Und die Arbeitskraft hat dann halt einfach den Kopf frei, um andere Sachen zu machen. Und da verstehe ich nicht, dass man da nicht, also grundsätzlich sagt, ey, ne, dieses System hole ich mir in die Praxis oder hole ich mir ins Krankenhaus, weil es einfach smart ist. Aber nein, man hält da immer noch an 1900 Zeiten fest und lässt hier auf Papier die Sachen aus. Das finde ich so dämlich einfach, ich muss es so sagen. Also wirklich mal eine Herzensempfehlung, einfach mal Nelly angucken, ist ein super smartes Produkt und entlastet einfach die Mädels und Jungs, die da vorne die Sachen einscannen müssten sonst.
Würde aber auch im Ansatz genau in dem Moment so richtig funktionieren, wenn viele, viele Praxen, Kliniken und Leistungserbringer ein System nutzen. Ja. Weil sonst haben wir ähnliche Probleme wie wie viele Insellösungen da draußen. Aber in dem Moment, wo Praxen miteinander verbunden sind über so eine Software, wo Patientendaten, das, was die Gematik ja nicht hinkriegt, in der Form umzusetzen, dass es wirklich mal flächendeckend in Deutschland funktionieren würde, Gesundheitsdaten zu verarbeiten, auszutauschen, daran zu lernen, aber auch Prozesse einfach leichter zu machen, weil es einfach alles schon da ist. Mhm. Nelly war hier, das ist ein sehr cooler Ansatz und der sollte auch weiterhin verfolgt werden, aber der muss großflächig gedacht werden. Ja. Sonst funktioniert's nicht. Da müssen sich ganz, ganz, ganz viele Praxen unterschiedlicher Disziplinen anschließen.
Ja, das Schöne ist, ja, da muss ich dich mal berichtigen, es funktioniert halt auch schon in dem Maße jetzt, denn jede einzelne Praxis, die tauschen ja untereinander keine Patientendaten aus, sondern Nelly ist ja wirklich nur für Anamnese und mittlerweile Bezahlung. Das heißt, selbst wenn nicht ganz Deutschland Nelly hätte, jede Praxis, die da mehr dabei ist, hilft einfach schon, ja. Und ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile auf dem Stand, dass wir fast 1000 Praxen in ganz Deutschland haben, was ja schon eine Hausnummer ist. Und ich könnte mal behaupten, dass die Tendenz, also weiß ich auch, das hat mir der Niklas erzählt, dass die Tendenz hier einfach maximal steigend ist. Und deshalb glaube ich schon, dass das auch irgendwann realistisch ist, dass man da das schafft, dass fast jede Praxis so ein System hat, ne? Ob das Nelly ist, würde ich mir natürlich wünschen, freue ich mich als Investor. Aber ansonsten ist es auch total fein, wenn es eine andere digitale Lösung ist. Aber da muss man unbedingt jetzt langsam dran denken, dass wir da einfach irgendwie weitermachen.
Aber es ist ja auch eher auch der Schritt in die Privatisierung rein. Also das, was vielleicht dort staatlich von der Gematik in irgendeiner Form gesteuert werden könnte und keine Lösungen, naja, so funktionieren, dann mal auf den Tisch kommen, machen halt hier Startups, machen es dann vor, wie es funktioniert und werden größer. Und das ist mit Sicherheit ein Trend, den wir noch öfter beobachten werden.
Wie hat Malte Kendall schon gesagt, einfach mal machen.
Ja, ist so.
Ja.
Ist so.
Ja. Ich habe gestern ein gutes Zitat gehört, da hat einer gesagt, darüber reden ist nicht machen. Sich einen Plan schreiben, um das Ding zu machen, ist nicht das Ding zu machen. Anderen Leuten davon zu erzählen, das Ding zu machen, ist nicht das Ding zu machen. Sich einen Zeitplan zu schreiben, wann man das Ding macht, ist nicht das Ding zu machen, sondern nur das Ding zu machen, ist das Ding zu machen.
Ja, da ist was dran.
Ja, und Nelly macht's. So, kannst du dich erinnern,
so, Nelly macht's.
Wann sie hier waren?
Boah, das ist schon echt länger her.
Niklas Rathenauer, genau, war es auf jeden Fall. Der war bei uns. Und das ist schon lange her. Da waren die, glaube ich, gerade so in den ersten Zügen. Könnte man noch mal einladen.
Finde ich spannend. Ja, also ich bin ein großer Fan von ihm. Ich finde, der ist sehr sympathisch und ein charismatischer Typ.
Absolut,
Also Niklas.
Ein Visionär einfach. Der denkt halt einfach groß, ne? Der macht halt einfach.
Ich muss das jetzt mal kurz hier ganz schnell, ich muss das jetzt mal kurz herausfinden.
Also ich glaube, Anne, wir könnten noch 10 Folgen machen über Dentiland. Ich glaube, wir könnten noch wahrscheinlich 100 Folgen machen über das Gesundheitswesen zu verbessern.
Ja, aber da müssten wir ganz viel rauspiepen, glaube ich.
Hinterher gibt es dann doch nur eine Folge, wo das meiste gepiept ist. Auch schön.
Ich hätte noch eine Frage, so, bevor du ins nächste Thema überleitest zum Dentiland. Die kann bestimmt auch schnell beantwortet werden. Aber jetzt haben wir darüber gesprochen, dass das Praxispersonal in Kostümen arbeitet.
Wir haben Mickey Mouse Kasachs sind das. Also es sind richtige medizinische Kasachs, aber in Mickey Mouse Optik.
Ach so, weil du eben sagst, im Elsa.
Ich habe ein Elsa Kostüm an, ne? Ja, genau. Jacke, die wird aber jeden Tag gewaschen und wenn ich im Knie stehe, dann habe ich einen Elsa Kasach an.
Ja, das. Aber kommen denn auch Kinder verkleidet zu euch?
Ja, fast alle. Also wir haben ganz, ganz oft Spider-Man, Ladybug,
das ist cool.
War Patrol haben wir oft und Elsa ist halt der Renner.
Ja, krass.
Ich würde als Olaf kommen.
Ja.
Ich würde dann auch ins Olaf-Zimmer wollen. Mega cool. Wir haben jetzt ganz viel schon darüber, aber es gibt ja noch viel, viel mehr Spannendes, Anne. Du führst zusammen mit Christian den Podcast Küste und Kiez.
Ja.
Was sind die Schwerpunktthemen?
Wir beschäftigen uns eigentlich mit allen Themen, die in der Zahnarztpraxis so auf uns zukommen. Das sind manchmal auch Out-of-the-Box-Themen, wenn ich gerade bei Tony Robbins war oder wenn wir darüber sprechen, welcher Film gerade im Kino läuft, aber halt auch ganz praktikable Sachen wie, was kann man an der Marketingstrategie von Barbie vielleicht für die Praxis übernehmen? Wie schreibe ich einen guten Schichtplan? Und wir haben eigentlich als Zielgruppe alle Menschen im medizinischen Bereich. Ich glaube, für die ist das sehr unterhaltsam und vor allem sehr lehrreich. Wir wollen eigentlich Tipps weitergeben, um die Arbeit im Medizinsystem leichter zu machen.
Das klingt schon spannend. Was hat euch dazu inspiriert?
Du, der Christian ist einfach einer der schlauesten Menschen, die ich kenne. Und das auch war wieder eigentlich ein total egoistisch motivierter Zug von mir. Er hat mich angeschrieben und hat gesagt, hättest du Bock mit mir im Podcast zu machen? Da dachte ich, Wahnsinn, wenn ich mit so einem schlauen Menschen sprechen kann, was meinst du, was ich alles von ihm lernen kann? Und das war wirklich so. Also wir haben den jetzt ein Jahr, wir sind jetzt gerade bei Folge 54 und wir haben letztens gesagt, er redet mittlerweile mit einer ganz anderen Person. Ich war vor einem Jahr wirklich ganz woanders und habe so viel allein durch diesen Podcast von ihm lernen dürfen. Und er betreut ja, ich glaube, mittlerweile 20.000, 30.000 Praxen deutschlandweit oder im ganzen Dachraum und hat da einfach irgendwie seit 20 Jahren so eine Expertise sich aufgebaut. Da kann ich als junge Kollegin einfach ganz, ganz viel mitnehmen. Ja. Und deshalb ist es für mich einfach auch eine total coole Geschichte, so viel mitzunehmen. Mhm. Ne? Und ich bringe, glaube ich, immer so ein bisschen den Humorfaktor rein und so ein bisschen das Blödpalaver. Und von ihm kommen dann wirklich die fachlich versierten tollen Tipps.
So wie bei uns, Philipp. Ich lerne auch mal ganz viel von Philipp, der ist auch so mega schlau und gibt dann hier immer meinen lustigen Senf dazu, einfach nur. Oh. Beschäftige mich dann mit Themen wie Olaf.
Jetzt werde ich rot. Bisschen. Also wenn morgen irgendwie eine Anmeldung in eurem Postfach ist, Sören Mura, 12 Jahre alt.
Starker Angstpatient.
Dann hat er gelogen auf jeden Fall. Ihr veröffentlicht wöchentlich, richtig?
Jede Woche Dienstag kommt unser Podcast raus, genau. Und wir haben jetzt mittlerweile, ich glaube schon pro Folge so knapp irgendwie 1.000 Hörer. Der Christian hat ja 20.000 auf seinem Praxisflüster-Podcast. Also der läuft echt wie geschnitten Brot. Und ja, also wir wachsen stetig weiter. Deswegen, ich bin auch sehr, sehr happy damit.
Sehr cool.
Nice. Aber das ist schon, also jede Woche, das ist krass.
Wir sind fleißig.
Also das heißt, ihr habt noch nie auf Folge 54 ein Jahr, also das heißt, ihr habt nie ausgesetzt. Ihr macht das.
Wir ziehen durch.
Ihr zieht durch.
Gibt nur ein Gas, Vollgas.
Genau.
Machen halt.
Machen, genau. Neben deinem medizinischen Beruf bist du auch Autorin, Anne. Magst du uns über deine Bücher und deine Schreibmotivation noch ein bisschen berichten?
Ich schreibe ja auch total gern Songs. Das ist schon mein Hobby länger.
Da kommen wir später noch.
Genau. Und da, also ne, dieses Schreiben macht mir einfach ganz, ganz viel Spaß. Also ich habe da immer schon sehr, sehr viel Freude dran gehabt. Und es war im letzten Jahr so, dass mich, oder besser gesagt vor anderthalb Jahren, mich eine Lektorin angesprochen hat, ob ich nicht Lust hätte, darüber zu schreiben. Und ich so, oh ja, super, ich habe eine tolle Liebesgeschichte im Kopf. Sagt so, nee, über den Mund. Und ja, okay.
Ja, gut, kann man mit dem Mund. Gut,
ist auch in Ordnung. Aber darf es witzig sein? Sie so, ja, gerne. Und dann hat sie gesagt, kennst du Damen mit Charme? Und dann sage ich, oh, das liebe ich. Das Buch finde ich ganz toll. Sie gesagt, kannst du sowas für den Mund machen? Und ich so, richtig gern. Geil, mache ich. Und dann haben wir angefangen, sozusagen daran zu arbeiten. Und ich hätte niemals gedacht, wie viel Arbeit es ist, ein Buch zu schreiben. Zwischendurch hatte ich überlegt, ob ich mir einen Ghostwriter hole. Das haben von mir Kollegen auch gemacht. Und dann hatte ich aber, und das war mein großer Fehler, ich hatte schon die Hälfte fertig. Und dann hat eine Ghostwriterin ein Kapitel geschrieben und es hat sich halt überhaupt nicht mehr nach mir angehört. Ja. Dann habe ich gesagt, nee, es geht leider nicht. Kann ich mit einer Ghostwriterin arbeiten? Ich muss es selber schreiben. Und dann habe ich halt wirklich immer abends nach der Praxis mich noch hingesetzt, irgendwie 2-3 Stunden. Das war echt anstrengend. Also ich hätte es nicht gedacht, ja. Und wenn ich das nächste Buch schreiben werde, was bestimmt irgendwann stattfindet, aber jetzt erstmal nicht, aber wenn es kommt, dann würde ich das im Vollzeit machen, ne? Weil du bist sonst wirklich raus. Also wenn du das immer nur so 2-3 Stunden, du musst dann wirklich den ganzen Tag nehmen, dann bist du im Modus drin und dann kommst du auch, dann machst du auch Meter. Aber ansonsten ist es echt langwierig. Aber am Ende des Tages, ich bin sau stolz, was da jetzt rausgekommen ist. Wir kriegen super, super Feedback, der Verlag und ich. Und ich glaube, wir haben es ein bisschen vergeigt mit der Spiegel-Bestsellerliste in der ersten Woche. Das hätten wir eigentlich noch hinkriegen können. Aber so ein bisschen vergeigt mit den Vorbestellungen. Aber wurscht, völlig Wurst. Es wird jetzt auch ins Englische übersetzt, ich glaube ins Italienische und Spanische. Cool. Und wird jetzt international auch vertrieben. Und jetzt kommen so die ersten Lesungen, da freue ich mich auch total drauf. Also es ist wirklich ein tolles Buch geworden.
Cool, Lesung, wo?
Naja, in Berlin, hier bei mir in der Umgebung. Ja. Da die ganzen kleinen Buchläden, die klappere ich ab und auch größere. Aber ich finde es total charmant, auch in kleinen Buchläden das zu halten, weil du einfach da kleine Kreise hast. Ne? Und wir haben eine große Buchparty gemacht, die war auch sehr schön. Hatten wir auch so ein bisschen Promis eingeladen, damit die das schön auf Social Media teilen. das war auch total nett. Aber das Problem ist bei so einer Veranstaltung immer, ich bin super straight und super diszipliniert. Aber bei so Feiern, weil ich immer so ein bisschen aufgeregt bin, dauert das ungefähr eine Stunde. So, da habe ich ein Glas Wein in der Hand, dann sage ich so, Leute, ich will dann noch eine Stunde mit mir schnacken und dann stelle ich mir aber auch einen rein.
Also ich sag mal so, ich habe in deinem Vlog eure Weihnachtsfeier gesehen und dachte, ja, da wäre ich auch mitgegangen.
Ja, das hat echt Spaß gemacht. Das hat echt Spaß gemacht. Nee, also mir machen einfach Veranstaltungen wahnsinnig Spaß und ich glaube, ich bin einfach so eine Rampensau und deshalb freue ich mich auch über alles, was da jetzt noch in Zukunft ansteht. Und ja, also wird cool. Schön.
Sehr, sehr cool.
Ihr habt Promis eingeladen, damit die diese Sache teilen, aber wie nutzt du denn persönlich Social Media? Oder wir wissen, dass du Social Media nutzt, um Botschaften zu verbreiten. Wie aktiv machst du das? Wie viel Zeit steckst du da rein?
Also auch hier, die Promis, die wir eingeladen haben, sind halt meine Freunde. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie fremde Leute, sondern die ich halt selber auch mag, mit denen ich gern zusammen das mache. Ich selber habe vor 4 Jahren angefangen mit Social Media, weil mein Mann damals gesagt hat, ey, wäre doch voll cool, wenn du als Zahnärztin TikTok hättest. Ich so, nee, das ist blöd, oder? Das heißt, du mach doch einfach mal. Und dann ging das halt irgendwie echt schnell richtig durch die Decke. Und da habe ich das halt einfach aus Spaß weitergemacht und das war echt cool, weil ganz viele Patienten auch gesagt haben, hey, das nimmt mir voll die Angst vor dem Zahnarzt. Und dann hat mir das einfach Freude bereitet, ja. Und ich habe das aber auch hier wieder nie irgendwie mit einem wirtschaftlichen Interesse verfolgt, sondern einfach, weil es Bock gemacht hat, ja. Und dann kam halt irgendwie Instagram auch noch mit dazu. Und jetzt machen wir das alles ein bisschen professioneller. Jetzt kommt da einmal im Monat ein Kameramann, dreht mit mir halt am Stück gleich 30 Videos ab. Und da versuchen wir wirklich richtig Infocontent und wirklich Mehrwert für Patienten zu liefern. Und wenn ich wieder Phasen habe, wo ich sage, oh komm, jetzt machen wir mal wieder Quatsch, was immer mal wieder passieren kann, ich bin Ping-Pong-Ball, ich sage mal, vielleicht kennt ihr das von der Habe Kerkeling, ich bin altes Zirkuspferd. Ne? Weiß man nie, was passiert. Ja?
Großartig.
Da kann man mit nichts rechnen. Und ja, also es kann auch sein, dass ich ab morgen wieder Tanzvideos mache, einfach worauf ich Lust habe. Das sehen wir also relativ entspannt und Social Media soll Spaß machen. Und es gab eine Zeit, da habe ich das sehr verbissen gesehen und gerade mit der Musik habe ich das sehr verbissen gesehen, weil es da ganz wichtig ist, dass man irgendwie eine Social Media Präsenz hat, wenn man irgendwie gesigned werden will oder wenn man für Auftritte gebucht werden will. Aber mittlerweile, das hört sich vielleicht total doof an durch die Erkrankung meines Mannes, gucke ich auf so viele Dinge im Leben ganz, ganz anders.
Das glaube ich.
Deshalb erzähle ich euch ja auch, dass ich mir mal ordentlich einen reinstelle, wenn ich Bock drauf habe. Deshalb erzähle ich, läster ich hier so über das Krankheitssystem, weil es mir einfach völlig Bums ist, völlig Banane. Und einfach offen und ehrlich das sage, was ich denke und fühle und das Herz oft dazu getrage. Und das ehrlicherweise hat sich immer als positiv erwiesen. Na klar, rennst du damit manchmal auch gegen Wände, ist mir da aber auch Bums.
Und macht dann Bums.
Macht dann einfach Bums.
Ja, sehr gut. Deine eigentliche Leidenschaft ist die Musik?
Naja, also das eigentliche Leidenschaft hört sich immer so an, als würde ich die Zahnmedizin nicht mögen. Das stimmt gar nicht. Ich liebe Menschen. Und da bin ich Unternehmer. Guck mal. In der Zahnarztpraxis erreiche ich am Tag vielleicht 20 Leute. Ich schaffe also 20 Leuten ein Lächeln zu schenken. Wenn ich auf der Bühne stehe, dann schaffe ich innerhalb von 5 Minuten mit einem Song 10.000 Leute zu erreichen. So, und das ist einfach nur effektiv gedacht. Völlig, völlig unternehmerisch, einfach nur auf Effizienz ausgerichtet. Und ich liebe Aufmerksamkeit. Das ist einfach was, ich bin ein altes Zirkuspferd. Und ich liebe es einfach, im Mittelpunkt zu stehen und Leute glücklich zu machen. Und da gab es immer so einen Moment in meinem Leben, der hat mich einfach so geprägt. Und zwar war ich auf einem Konzert und da war so eine süße Maus vor mir. Die hatte bestimmt 120 Kilo auf der Waage. Bildhübsches Mädchen. Und man hat aber gesehen, der ging's nicht gut. Also die war einfach wirklich vom Selbstbewusstseinslevel gen Null, ja. Und die war so total in sich gekehrt, introvertiert. Und ist da hingekommen, so eine Jacke, ne, also die einfach auch alles verhüllt hat, Gesicht, also die Haare waren ins Gesicht gekämmt, die hat sich versteckt. So, und dann ging so der erste Song los und hast du schon gemerkt, da hat die Jacke mal ausgezogen. So, hat die auch, ne, die Haare mal aus dem Gesicht und hat so mitgesungen und war ein bisschen schon entspannter. So, und nach dem dritten Lied hat die lautstark mitgesungen, die war total happy, die war frei, die hat einfach wirklich mal leben können, ohne diese gesellschaftlichen Zwänge. Die hat sich so gefreut, die war so happy. Dann hat die ihren Schal in die Luft gehalten und hat richtig gedanced und gefeiert und da hast du nichts mehr von dieser Unsicherheit gemerkt. Und das kann Musik. Und das kann auch nur Musik. Und deshalb liebe ich die Musik so sehr. Und du kannst einfach Menschen vielleicht nicht mit einem Lelele und Teledin-Song, ja, obwohl das manche auch berührt. Aber du kannst Menschen auf einer ganz anderen Ebene berühren und die so unterstützen auch mit Worten. Denn Worte können ja nicht nur verletzen, die können auch heilen. Und das nämlich ist was ganz Tolles, was die Musik schafft. Und deshalb begeistert mich Entertainment. Das begeistert mich in der Zahnmedizin und es begeistert mich aber genauso in der Musik.
Mein Lieblingszitat übrigens aus deinen Videos fand ich ja herrlich, wie du aus der Bäckerei rausgegangen bist und gesagt hast, hast du gehört? Der eine hat gesagt, jetzt geht hier sogar die Helene Fischer frühstücken. Das fand ich großartig.
Ja, die finde ich toll. Die finde ich wirklich toll. Da habe ich mich sehr gefreut drüber.
Das ist auch eine Entertainerin.
Ja, ist eine Entertainerin, muss man sagen. Großartige Sängerin und tolle Entertainerin. Ja. Ja. Man könnte ja sagen, ist die deutsche Beyoncé. Aber dann müsste man auch sagen, Florian Silbereisen ist der deutsche Jay-Z. Und weiß ich nicht.
Da fängt das dann an zu hinken.
Weiß ich nicht.
Nein, ich weiß absolut, was du meinst. Also ich bin auch ein Musikfan durch und durch in alle Genres rein. Meine Mutter ist Musiklehrerin, meine Oma war Klavierlehrerin und also ich habe da natürlich auch ganz viel mitgekriegt von klassischer Musik über wirklich alles. Rock, Metal.
Spielst du, das habe ich dich noch nie gefragt, sondern spielst du eigentlich ein Instrument?
Ja, ich habe lange Schlagzeug gespielt.
Ach, krass.
Ja, genau. Hab immer mal so den Wunsch, und den habe ich tatsächlich immer noch, aber irgendwie hat sich das noch nicht erfüllt. Ich würde immer noch gerne Klavier lernen. Meine Oma war Klavierlehrerin und das Einzige, was ich nicht kann, ist Klavier spielen. Irgendwie. Ja, irgendwann kriege ich das auch noch hin.
Das Ding zu tun ist das Ding zu tun.
Ja, genau. Es einfach machen. Nicht groß ankündigen, das ist auch immer mein Ziel.
Eine Stunde am Tag. Halbe Stunde am Tag, hast du es im Heimjahr locker drin.
Ja, das denke ich.
Ich glaube, ist auch mittlerweile etwas familienverträglicher wahrscheinlich so, wenn es das Klavier statt dem Schlagzeug ist. So.
Ja, ja.
Ja, vermutlich.
Ich stelle es mir schon lustig vor, Kind ins Bett gebracht und dann ans Schlagzeug setzen.
Und die Nachbarn bei meiner Mutter, die haben sich immer sehr gefreut, weil mein Schlagzeug tatsächlich bei mir im Jugendzimmer quasi stand. Und da habe ich dann immer fleißig geübt. Und als tatsächlich Musiker habe ich natürlich überhaupt nichts von Elektroschlagzeugen gehalten, wo es dann ohne Kopfhörer immer papp, 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 papp macht, egal wo man draufhaut, sondern das muss dann schon das Richtige sein. Ja. Ja, und freue mich immer, wenn irgendwo frei zugänglich ein Schlagzeug steht und stürme dann dahin. Ja. Aber die Kunst ist natürlich nicht laut spielen, sondern leise spielen. Aber wie gesagt, also von daher Musik, da können wir noch mehr Folgen drüber machen, weil da bin ich voll dabei. Und ich glaube auch, Helene Fischer hat ja immer so diesen häufigsten Schlagerruf. Ich glaube, sie ist viel, viel mehr als das.
Ja, vor allem ist sie halt einfach höchst professionell und Schlager ist halt einfach nur Volksmusik. Also Dua Lipa macht amerikanische Volksmusik, ne? Wenn du das ins Deutsche übersetzen würdest, dann wäre das auch 1A Schlager.
Absolut.
Muss man auch mal ehrlich sagen. Und Helene ist, was die Professionalität angeht und die Bühnenshow, einfach eine Granate, ne?
Ja.
Und wenn dir die Musik nicht gefällt, ist ja völlig Wurst, gibt auf jeden Fall genügend, denen das gefällt. Sonst würde ich nicht dreimal hintereinander die Waldbühne ausverkaufen oder was weiß ich, Mercedes-Benz Arena, ne?
Absolut. Aber das ist ähnlich, guck dir mal ein Konzert von André Rieu an. Das ist auch so, wo jeder denkt, naja, aber
ich glaube, war schon auf dem André Rieu-Konzert 2019, glaube ich, ja.
Tatsächlich neidisch drauf. Also würde ich mir gerne mal gerade so seine Sommerspiele, die er da in Maastricht zum Beispiel macht, alleine die Kulisse und Wahnsinn. Und der feuert halt einfach ein Feuerwerk ab.
Ich war letztens mit meinem Team, waren wir beim Apache-Konzert. Und ehrlich, also ich bin jetzt nicht so ein harter Apache-Fan, aber es war so geil. Es war so geil. Der Typ ist ja live so eine Maschine. Wirklich Hammer, Hammer, Hammer. Muss ich ehrlich sagen, hätte ich nicht erwartet, aber war ganz, ganz toll und hat so Spaß gemacht, ehrlich.
Das glaube ich. Ganz ehrlich, meine unvergessensten Konzerte sind die Udo Lindenberg-Konzerte gewesen.
Glaube ich.
Ja, also wenn man sieht, was der in dem Alter da noch rumtanzt und abfeuert, das ist Wahnsinn.
Richtig gut.
Mega, mega. So, jetzt haben wir komplett die Fragen vergessen. Macht aber nichts.
War trotzdem nett.
Genau. Wir haben aber trotzdem jetzt gehört, dass du Musik machst. Magst du uns noch ein bisschen mehr von deiner musikalischen Seite erzählen?
Ja, ich habe jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit einen Song für meinen Opa geschrieben, der an die Wand leidet. Das ist ja vielleicht auch ein Thema, was euch relativ stark betrifft im Arbeitsalltag.
Die nächste Frage tatsächlich, ja.
Genau. Von daher mega gut.
Da sind wir jetzt gerade so ein bisschen dran. Ich kann leider noch nicht so viel spoilern, weil, und da rede ich auch ganz offen drüber, die Musikindustrie ist derzeit so aufgebaut, dass es Plattenlabels vor allem wichtig ist, wie viele Follower man hat auf TikTok und Instagram. Und es geht vielen, vielen Kollegen, die in der Musikindustrie arbeiten, und das darf man auch nicht verurteilen, denen geht es natürlich darum, dass die einfach Streams generieren, ja. Und es gibt einen bestimmten Trend derzeit in der Musikindustrie, was viel Streams generiert, ne? Das ist gerade Deutschrap, finde ich auch cool, macht mir selber auch Spaß, habe ich früher selber mitgemacht. Aber es ist halt einfach nicht die Musik, die ich gerade mache. Die Musik, die ich mache, ist Deutschpop und hat halt irgendwie einen bestimmten Inhalt, der wahrscheinlich streamingtechnisch jetzt gerade für die Major-Labels weniger interessant ist. Das heißt, ich werde diesen Weg independent gehen. Habe ich kein Problem. Ihr wisst, Köpfe durch die Wände, mein Ding. Aber dieser Weg liegt jetzt halt auch vor mir. Also ich habe es euch ja schon gesagt, mein Ziel ist irgendwann mal selber Mercedes-Benz-Halle zu füllen. Aber der Weg, den muss man halt gehen. Und ich glaube, man überschätzt, was man in 6 Monaten schafft, aber man unterschätzt, was man in 3 Jahren schaffen kann. Und die Musik habe ich eine ganz, ganz lange Zeit, und das war ein Fehler, immer danach beurteilt, ob ein Song gut ist oder nicht, wie viel Streams der generiert, wie viel Likes der kriegt, ne? Und das hat mich wirklich traurig gemacht, wenn tolle Songs meiner Meinung nach nicht die Aufmerksamkeit bekommen. Und das hat mich dann dazu verleitet, Songs zu schreiben, die vielleicht auf TikTok funktionieren. Und die waren aber scheiße. Und so eine Musik will ich nicht machen. Ich will wirklich das machen, was ich einfach gerne mache und was mir Spaß macht. Und genau die Musik mache ich jetzt. Und ob die dann erfolgreich ist, wird sich zeigen. Aber wenn diese eine Person, die ich vorhin beschrieben habe, diese eine einzige Person erreichen und die dazu bringt, dass die einmal ihre ganzen Ängste vergisst und ihr Selbstvertrauen einmal durch die Decke schießt, da habe ich alles richtig gemacht. Und dafür mache ich Musik.
Sehr, sehr cool.
Und jetzt hast du ein Lied für deinen Opa geschrieben,
richtig,
hast du
genau
erzählt. Was steckt dahinter und was ist der Inhalt?
Also mein Opa und auch meine Oma, die leiden seit 3 Jahren an Demenz. Und es war jetzt halt schon ein paar Mal so weit, dass er nicht mehr erkannt hat, ob ich jetzt Anne bin oder die Cousine oder die Frau meines Vaters, ne? Und hat da schon so ein bisschen verwechselt, wer wir sind. Und das ist ja nun mal leider eine Krankheit, die fortschreitend ist, die man halt leider noch nicht heilen oder aufhalten kann. Und für den Tag, an dem er mich nicht mehr erkennt, habe ich eigentlich mir überlegt, möchte ich ihm gerne einen Song schreiben, der ihn wieder daran erinnert, wer ich bin. Und genau das habe ich gemacht. Da habe ich seine Stimme auch mit benutzt am Anfang. Da sagt er irgendwie was sehr, sehr Nettes, muss man sich dann anhören. Und habe ihm halt erzählt, wer ich bin in dem Song. Und habe ihm gesagt, ich erinnere dich immer, wenn du mich vergisst. Und aha, da kommt ein Sandsturm gerade hoch in mir. Nee, das ist der schönste Song, würde ich sagen, den ich je geschrieben habe. Der ehrlichste Song. Und ihr hört schon, bin eine totale Heulsuse. Da muss ich immer flenschen, wenn ich darüber rede, ehrlicherweise. Aber ich glaube, da merkt man halt einfach, da steckt halt echt Herz drin, ne?
Ja, das merkt man darin und das merkt man deiner ganzen Person, in allem, was du uns heute Abend bisher erzählt hast. Also wo steckt da kein Herz drin?
Das stimmt, ja.
Ich glaube, dass einige Herzen dich eingeschlossen haben in den letzten Jahren.
Oh, vielen Dank.
Du bist bei deinen Großeltern teilweise aufgewachsen,
genau,
richtig? Also
richtig.
Du hast eine sehr, vielleicht nicht die normalste Beziehung, sondern eher eine intensivere Beziehung, als vielleicht andere Menschen zu den Großeltern haben oder nochmal ein spezielleres Verhältnis.
Genau, also ich bin ein Großteil meiner Kindheit bei meinen Großeltern aufgewachsen, und der Grund, warum ich Zahnmedizin studiert habe, ist auch meine Oma, denn die ist Hausärztin gewesen, also Landärztin, bis zum 78. Lebensjahr. Also die ist wirklich richtig Ärztin aus Leidenschaft gewesen und hat hier, also die konnte eigentlich schon nicht mehr laufen und hat trotzdem noch weitergearbeitet, ne, weil das wirklich ihr ganzes Herzblut dran hängt, und das hat mich so einfach begeistert, wie man in einem Beruf so eine Berufung finden kann. Und eigentlich wollte ich Medizin studieren, weil mein Papa auch zu mir gesagt hat, entweder du bist Arzt oder Anwalt, du hast die freie Wahl. Und Jura war halt irgendwie für mich echt langweilig.
Du hast die freie Wahl.
Sorry an alle Juristen hier. Ja, Jura war irgendwie nicht meins. Und dann bin ich zur Infoveranstaltung für Medizin gefahren und dann bin ich zu spät gekommen. Und da lief gerade Zahnmedizin. Ich wusste gar nicht, dass man das studieren kann. Also war mir überhaupt nicht klar. Und dann haben die erzählt, hey, geregelte Arbeitszeiten, gutes Gehalt und du kannst am Wochenende, hast du Zeit, weil es gibt eigentlich keine Wochenenddienste in der Zahnmedizin, ne? Und du kannst im Studium schon am Patienten arbeiten. Also du hast ein sehr praktisches Studium. Hey, und das war für mich so cool, dass ich gesagt habe, mega, kann ich ja Musik nebenbei machen. Hammer, machen wir. Ne? Und das hat echt gut geklappt. Also ich habe während des Zahnmedizinstudiums auch immer weiter Musik gemacht, habe dann auch angefangen, Hip-Hop zu tanzen. Wir sind auf die deutschen Meisterschaften irgendwann auch gefahren. Das war wirklich geil, obwohl das Studium an sich Müll ist, muss ich einfach auch ehrlich sagen, das muss unbedingt revolutioniert werden. Also wir haben da noch eine Studienordnung, die ist halt auch aus 1900 noch was. Katastrophe, ja. Und das ist auch richtig Psychoterror, so ein Zahni-Studium, muss man auch mal ehrlich sagen. Die Dozenten, die nutzen da so richtig schön, das sind so eine richtigen Zahnärsche. Nicht jeder, aber ich kenne das von ganz vielen Kollegen, die nutzen so richtig ihre privilegierte Situation aus und machen so richtig Druck auf die Studenten. Oh, war ekelhaft, ehrlich. Grüße an meine alten Dozenten, fuck you. Muss ich einfach ehrlich mal sagen. Aber ein, zwei war noch total nett. Ups, das ist der Olaf. Ein, zwei war total nett.
Ich glaube, der Olaf bestätigt
einfach. Der Olaf bestätigt das Ganze, genau.
Fuck you, fuck you.
Ja, wirklich. Ja. So, das war die Geschichte, warum ich Zahnmedizin studiert habe.
Sehr cool. Und wie weit wohnen die Großeltern noch in der Nähe? Also kannst du
ganz. Die Großeltern, die wohnen bei mir hier in der Nähe und wir teilen uns das gerade untereinander auf. Wir haben auch einen Pflegedienst, also auch hier nochmal vielen, vielen Dank. Ohne die würde einfach überhaupt nichts funktionieren. Wir haben einen Pflegedienst, der uns unterstützt und jeder von uns fährt einmal die Woche hin und da helfen wir denen halt und verbringen Qualitätszeit zusammen.
Sehr gut. Also sie können noch zu Hause ihre Zeit
also,
verbringen.
Also ehrlicherweise ist jetzt halt gerade so die Überlegung, wie wir das weiterhin kriegen, weil es einfach echt gerade sauschwierig wird. Wir versuchen gerade eine 24-Stunden-Pflege zu organisieren, weil sie halt unbedingt zu Hause bleiben wollen, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Aber es muss halt irgendwie trotzdem sicher sein. Und die Gefahr ist halt einfach bei demenzkranken Menschen, dass sie zum Beispiel den Herd vergessen auszumachen. Mhm. Wenn wir keine also das ist nur ein Beispiel, ne? Es gibt noch 10.000 andere Möglichkeiten, was halt irgendwie alles passieren kann. Und wenn wir keine 24-Stunden-Pflege kriegen, dann wird es ein Pflegeheim sein. Aber das sage ich auch offen und echt, bricht mir eigentlich das Herz, weil ich weiß, wie die Situation in den Pflegeheimen ist. Und auch hier können die Pfleger überhaupt nichts dafür. Aber die sind ja teilweise so überlastet, die müssen so viele Patienten betreuen. Und ich würde mir eigentlich für meine Oma wünschen, dass sie, und das hat sie sich auch gewünscht, zu Hause einschläft, ne, mit meinem Opa zusammen. Mhm. Aber man muss gucken, wie man das realisiert bekommt.
Ja klar, aber vielleicht ist ja 24-Stunden-Betreuung schon noch eine Möglichkeit.
Genau, da sind wir da dran, dass wir das realisieren. Das wäre natürlich genial, wenn das klappt.
Das riecht auch ein bisschen nach einer Märchenwohngruppe, oder?
Ja.
Ja gut, ich meine, so Konzepte gibt's ja schon. Also in der stationären Altenhilfe schon sowas wie eine Böhm-Station oder so. So Konzepte gibt's ja schon. Also wo auch die Kleidung entsprechend nicht die typische Pflegekleidung ist. Schön. Und auch die Einrichtungen entsprechend aus vergangenen Zeiten und so weiter. Oder es über diese geschlossenen Demenzbereiche, ich habe auch schon einige gesehen, ja, auch schon Jahre her, aber wo wirklich so in Aufenthaltsräumen, in den Garten hinein, das ganze wie so eine Art Dorf aufgebaut wird, mit Marktplätzen und mit Bäumen und mit Bushaltestellen, mit Gehwegen und so, auch mit Tieren.
Mega gut.
So weiter. Leider sind das aber, ist es halt nicht flächendeckend so. Das ist jetzt nicht so, du suchst dir eine Altenhilfeeinrichtung aus und du findest überall genau das, sondern das sind immer so, zumindest in der Zeit, wo ich da noch ein bisschen mehr drüber wusste oder so, waren eher so Leuchttürme, die immer mal so wieder rausgreifen.
Die Plätze sind halt einfach auch wahnsinnig limitiert, ne? Also wir haben uns da jetzt gerade mal so ein bisschen schlau gemacht, einfach alternativ, falls es mit der 24-Stunden-Pflege nicht klappt. Und es ist halt wahnsinnig schwierig, auch einen Platz zu kriegen. Also da ist teilweise auch eine Wartezeit von 6 Monaten bei uns hier im Umkreis, um da irgendwie, also in einem Heim, wo wir sie dann gern sehen würden, ne? 6 Monate Wartezeit ist natürlich auch eine Hausnummer.
Ja, klar. Ja.
Ja, ich hatte hier in Hamburg, glaube ich, 2 Tagespflegen. Die eine Tagespflege ist aufgebaut wie ein Kaffee. Die haben da, ähnlich wie du sagst, auch keine Kasaks an oder Dienstkleidung an, sondern die sehen halt aus wie Bedienung in einem Kaffee. Das ist auch ganz cool gemacht. Und das eine, die haben tatsächlich so, ja, die Flure so ein bisschen gestaltet wie die Einkaufsmeilen in dem Stadtteil. Also süß. So, dass die Alten halt auch wirklich das Gefühl haben, hier, süß, geh nochmal rüber zum Späti.
Richtig gut.
Ja, das ist cool. Also das, weißt du, so in meinem Zivildienst und so, ich bin da oft auch angeeckt, auch später noch in der Ausbildung und so. Also ich habe zum Beispiel morgens immer am Wochenende alle Türen auf der Station aufgerissen und habe immer das Alpenpanorama auf Dreisat angemacht, ja, sodass quasi auf der kompletten Station gute alte bayerische Volksmusik zu hören war. Und meine älteren Kollegen sind, also ich habe so oft einen Anschiss kassiert deswegen und die sind hinterher und haben dann überall die Fernseher wieder ausgemacht, oh, und dann bin ich wieder von hinten nach vorne und habe sie alle wieder angemacht. Also das, ich glaube, dass heute, also ich weiß nicht, ich glaube, heute wäre das, würden Menschen damit anders umgehen, aber damals war noch eine Generation, ja, Pflegekräfte, Sören, das wirst du bestätigen können. Wir hatten noch so eine Generation letzter Schwung. Ich habe gerade so ein paar Menschen im Kopf und denke mir, ja, die sind jetzt, ja, alle in Rente. Davon ist keiner mehr da. Aber das war so die Generation, die hat noch Veränderungen sehr verurteilt. Oder so, das ist vielleicht jetzt anders.
Da hast du recht, das ist mein großer Vorteil ja gewesen, was ich immer gesagt habe, dass ich in einem Pflegeheim für ehemalige, ja, Obdachlose und Alkoholabhängige oder überhaupt suchterkrankte Menschen gearbeitet habe und da eben, wow, einfach ein völlig anderer Umgangston herrschte. Da war das Gang und Gäbe, dass alle Türen auf waren, da lief auf dem immer irgendwelche Radio Niedersachsen oder die Schlager ballerten da überall, da durfte auch geraucht werden, wo die Bewohner rauchen wollten, die haben ihr Getränk eingeteilt gekriegt und so weiter. Und von daher, Gott sei Dank, habe ich da diese Fachkräfte tatsächlich überhaupt nicht im Kopf, eher die, mit denen wir haben einfach so viel Spaß auch mit den Bewohnern gehabt. Ich glaube, das ist auch immer gut angekommen. Ja.
Schön.
Anne, was ist biologische Zahnmedizin?
In der Zahnmedizin ist man sehr fokussiert darauf. Ein amerikanischer Kollege von mir hat das mal schön zusammengefasst in Drill, Fill, Bill, auf ein Loch zu finden, zu bohren, zuzumachen, Rechnung zu stellen und tschüss nach Hause. Die biologische Zahnmedizin beschäftigt sich eigentlich damit, genau das zu verhindern. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, warum entstehen überhaupt Löcher? Und das ist nicht immer nur der Zucker schuld, sondern es gibt auch andere Ursachen, zum Beispiel eine Mundatmung, wenn man zu kurzes Zungenband hat zum Beispiel. Ja, oder vergrößerte Tonsillen. Und wir versuchen, die Ursachen für Karies zu therapieren, dass gar nicht erst eine Karies entsteht. Und wir behandeln metallfrei. Das heißt, bei uns gibt es keine Stahlkronen, wie sie in der Kinderzahnheilkunde sehr verbreitet sind, sondern ausschließlich Keramikkronen.
Ah, krass, aber hast du gesehen, wie Philipp und ich beide direkt den Mund zugemacht haben, durch die Nase geatmet haben?
Sehr gut. Klasse.
Ja, aber das finde ich übel spannend. Ich habe davon noch nie was gehört. Jetzt begeben wir uns ein Gebiet, wo ich keinerlei Ahnung habe. Löcher im Zahn sind in meinem laienhaften Verständnis Karies, und Zucker war immer das, was alle gesagt haben, was dazu führt, dass man Karies
bekommt. Also es gibt 5 Ursachen für Karies, ne? Also zum einen muss ein Zahn vorhanden sein. Wenn keine Zähne, keine Probleme.
Das ist auch eine Möglichkeit.
Ja, also es muss eine gewisse Zeit irgendwie vergehen. Dann brauchen wir Bakterien, die, also den Streptococcus mutans vor allem für Karies. Dann brauchen wir Zucker als Substrat, davon ernährt er sich am allerliebsten. Und wir brauchen einen pH-Wert, der irgendwie abfällt. Ne? Das schafft der Streptococcus mutans. Wenn er eine Menge Zucker isst, dann baut er Plaque auf, also so kleine Bakterienstädte. Und dann wirft er Säure auf den Zahn, dadurch entstehen Löcher. Jetzt ist es aber so, dass unser Speichel wirklich ein Superheld ist, denn der kann genau diese kleinen Löcher, noch bevor die groß werden, eigentlich remineralisieren, wenn wir also nur ab und an Fruchtzucker zum Beispiel essen. Dadurch, dass wir aber mittlerweile sehr, 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 sehr viel Zucker essen, schafft der Speichel das nicht mehr zu remineralisieren. Jetzt ist es so, dass es dann Hilfsmittel gibt wie fluoridierte Zahnpasta, die stärken den Zahn ein bisschen, dann ist der nicht mehr so ganz säureempfindlich, der wird aber ein bisschen spröder mit der Zeit durchs Fluorid. Was führt aber außerdem auch noch zu Löchern, wenn der Speichel nicht vorhanden ist? Und wann ist der Speichel nicht vorhanden? Das könnt ihr immer alle, wenn ihr eine Grippe zum Beispiel habt und eine verstopfte Nase, dann atmet ihr nämlich durch den Mund und dann habt ihr eine Sahara im Mund. Dann kann der gar nicht remineralisieren. Es gibt ganz viele Kinder und auch ganz viele Erwachsene, die putzen richtig gut die Zähne und trotzdem kriegen die ständig Löcher. Und dann fragt man sich, woher kommt das? Und dann sagt man, es sind die Gene. Oh, ich habe die schlechten Zähne geerbt. Nee, hast du nicht. Wahrscheinlich atmest du die meiste Zeit einfach durch den Mund. Und dann müssen wir herausfinden, warum das so ist und müssen das ändern. Denn die Mundatmung ist nicht nur aufgrund von Karies total doof für dich, sondern die hat noch ganz, ganz viele andere Nachteile. Zum Beispiel wird die ganze Zeit dein sympathisches Nervensystem aktiviert. Du kommst eigentlich nie richtig zur Ruhe. Die Nasenatmung reinigt, erwärmt und befeuchtet deine Luft. Und man hat mittlerweile herausgefunden, durch die Nase, wenn du da durchatmest, dann hast du auch so ein bisschen wie so eine Air-Condition für dein Gehirn. Und wenn du das halt nicht machst, sondern die ganze Zeit durch den Mund atmest, kannst du ja einfach mal probieren. Irgendwann kriegst du Kopfschmerzen. Aber viele Menschen gewöhnen sich an diese Mundatmung, auch durch die Pandemie, durchs Maskentragen. Wir haben das ja in unserem Beruf dauerhaft. Ich erwische mich ganz oft, wenn ich die Maske trage, dass ich durch den Mund atme und muss dann wirklich zwischendurch absetzen und wieder Atemübungen machen. Es gibt Kollegen wie von Wim Hof, der sich das ja richtig auf die Fahne geschrieben hat, Breathwork zu machen. Und das hilft und das ist wirklich eine super, super Sache. Und auch sowas wie Mouth Taping kann erstmal kurzzeitig helfen. Also es sind so kleine Klebepflaster, die du auf den Mund klebst, dass du halt nicht in der Nacht durch den Mund atmest. Und das könnt ihr ja mal versuchen. Einfach mal bei Amazon bestellen, Mouth Taping, mal eine Woche machen und dann einfach mal weglassen und dann mal sagen, was war besser, mit oder ohne.
Vielen Dank. Krass, also jetzt, also ja, ja krass, super spannend. Und ich habe letztens noch einen Artikel irgendwie gelesen, den habe ich nur überflogen, aber gerade kommt er mir in den Kopf, von dem Haaland, dem Fußballspieler, dass der sich, überlege gerade warum, der klebt sich nachts den Mund zu.
Richtig, genau.
Aus Regenerationszwecken.
Richtig, oder irgendwie weil sowas. Wenn du durch die Nase atmest, wird dein parasympathisches System aktiviert. Das heißt dein Ruhesystem.
Ich dachte noch, das ist ein Fake.
Nein, das war. Das ist wissenschaftlich 100% fundiert schon belegt.
Wie krass.
Ja.
So, und jetzt?
Jetzt haben wir es gelernt.
Ja, aber weißt du, was ich gerade gelernt habe? Hm? Ich habe seit einem Dreivierteljahr mit meinem Polypen zu tun.
Ja, dann ab zum Mal, oh mein Freund.
Da war ich letztens und die hat mir ein schönes Cortison-Nasenspray gegeben. Oh, und jetzt gehe ich zum Radiologen und dann hoffe ich, dass sie die rausnehmen, weil es ist so krass. Ich habe seit 2 Wochen, glaube ich, extrem mit Kopfschmerzen zu tun.
Aber der Radiologe, der wird die dir nicht rausnehmen, Maus.
Nee, der macht aber die Bilder, dass meine HNO-Ärztin sie dann Genau, der Radiologe mit radioaktiven Mitteln schießt er mir die Dinger weg. So habe ich es mir eigentlich vorgestellt.
Wenn er sagt, ich mach's dir, dann
da wär, lass da, es rein. Da würde ich auch Kernwerte machen.
Das ist ein guter Verkauf.
Kommst du mal bei mir zu Hause vorbei?
Dann stelle ich nur den Stuhl um, dann können wir die gleich rauswinken.
Geil. Nein, aber es puzzelt ja gerade mega viel zusammen. Es ist total krass.
Das ist jetzt eine Sache, die ich beschrieben habe. Wer darüber mehr wissen will, kann entweder bei uns einen Termin vereinbaren oder mein Buch kaufen. Kurze Eigenwerbung.
Du weißt, dass ich nächste Woche jetzt bei dir in der Praxis stehe.
Du musst auf jeden Fall sagen, wie das Buch heißt.
Das Buch heißt genau. Rush Hour, warum Gesundheit im Mund beginnt. Und ich heiße Anne Heinz.
Anne, abseits deiner beruflichen Aktivitäten und Interessen, gibt es eine ungewöhnliche oder skurrile Fähigkeit oder Eigenschaft, die die meisten Menschen nicht von dir kennen?
Boah, da musst du mir auf die Sprünge helfen.
Kann ich nicht.
Ich kann das ABC rülpsen, aber ich glaube, das meinst du nicht.
Ach, genau sowas meine ich. Genau sowas meine ich. Genau darauf zielt die Frage ab, dass wir jetzt noch irgendwas raushauen, was die Leute jetzt nicht vermuten. Das ABC rülpsen.
Ja.
Mega.
Sollten wir jetzt noch nach einem. Willst du uns das noch? Also.
Hey, ihr wolltet das ja. Ich sage, ich bin ein altes Zirkuspferd.
Es ist wunderbar. Und der Sören wird jetzt gleich noch einen Satz sagen. Aber dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann verabschieden wir uns von Anne. Und Anne hat uns ihr Musikstück mit dem Titel
Opa
zur Verfügung gestellt. Und wir werden das jetzt hier gleich noch zum Schluss einspielen, deswegen hört ihr uns nicht mehr Tschüss sagen und so weiter. Ihr hört also noch ein Musikstück und dann ist Ende. Sören aber noch einmal.
Super. So, also von daher jetzt die Frage. Wie trinkst du am liebsten deinen Kaffee?
Am allerliebsten trinke ich diese Plaste in Plastebechern, diese kalten Kaffee mit Sojamilch von der Firma A. Oh, I love it. Diese kalten Kaffee, I love it. Das sind meine absoluten Lieblingskaffee. Ansonsten ist es meistens leider nur der eklige Filterkaffee bei meinen Eltern drüben, denn ich habe meine Kaffeemaschine verbannt. Ich nehme jeden Tag vor, auf Kaffee zu verzichten und auf Yerba Mate umzusteigen, ist viel gesünder. Schmeckt aber so kacke. Und renne ich dann trotzdem immer wieder rüber zu meinen Eltern und klaue da diesen widerlichen Filterkaffee. Aber ich bin totaler Suchtmensch. Ganz schlimm.
So, dann Sommerhaus der Stars wartet.
Sommerhaus der Stars wartet. Heute fliegen Gigi und Dana raus, habe ich gehört.
Ja, zum Glück. Liebe Anne, vielen Dank, dass du da warst.
War herrlich
vielen,
mit euch.
Vielen Dank.
Ihr zensiert das, was ich hier an Quatsch erzählt habe, ne?
Ja, das, du hast ja auch angegeben, was teilweise zensiert werden soll.
Es wird nicht viel sein, aber das eine auf jeden Fall.
Ja, dann würde ich sagen, Musik ab.
Aber trotzdem muss ich sagen, ich habe meine Enkeltochter, die liebe ich über alles.
Ich erinnere dich, immer wenn du mich vergisst. Lausch diesem Lied, denn ich schrieb es für dich. Und jede Zeile trägt deinen Namen. Die Erinnerung kommt wieder. Ich weiß nur noch nicht wann. 12 Uhr mittags, du bist immer noch im Schlafanzug. Ich frag dich, wie es dir geht, du sagst alles gut. Doch merke, wie du meinen Namen suchst. Bitte verzeih mir, dass ich dich nicht jeden Tag besuche. Ich denke, damals, Opa, sag mal, bist du stolz, deine Enkeltochter ist halt Zahnarzt. Hab keine Angst, dass mit dir was nicht stimmt. Bevor dem Tag, an dem du fragst, wie ich bin. Ich erinnere dich, immer wenn du mich vergisst. Lausch diesem Lied. Denn ich schrieb es für dich. Und jede Zeile trägt deinen Namen. Die Erinnerung kommt wieder. Ich weiß nur noch nicht wann. Nächtelang im Studio und schrieb an meinen Strophen. Mach was du willst, aber denk an die Noten. Du sagtest immer, lass die Finger von Drogen. Halt den Kopf in den Wolken, noch die Füße am Boden. Denn man kann dir alles nehmen, aber niemals ein Lächeln. Und ein Frühstück an mein Bett, das werde ich niemals vergessen. Herz aus Gold, ich bin stolz, denn ich bin wie du. PS, du bist der Beste. Ich erinnere dich, immer wenn du mich vergisst. Lausch diesem Lied, denn ich schrieb es für dich. Und jede Zeile trägt deinen Namen. Die Erinnerung kommt wieder. Ich weiß nur noch nicht wann.
Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventi Care.